Maxi an die Bluetooth-Box.
Bluetooth-Box.
Fest und flauschig, geh gleich wieder los.
Gleich wieder los. Los.
Baby Maxi an die Bluetooth-Box.
Mach sie endlich
an. Jan und Olli sitzen vor dem Mikros. Baby Maxi an die Bluetooth-Box. Fest und flauschig, geh gleich wieder los. Los. Baby Maxi an die Bluetooth-Box. Box, Box. Jan und Olli sitzen vor dem Mikros.
Du hast so viel gehasselt, du hast so viel gegeben. Es wird mal wieder Zeit für einen Break in deinem Leben. Du hast so viel gemacht, du hast so viel getan. Du bist mit deinem E-Scooter durch die Stadt gefahren.
Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Fest und flauschig, geh gleich wieder los. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box, Box, Box. Jan und Olli sitzen vor dem Mikros.
Sitzen wir denn wirklich vor den Mikros? Jan, hallo.
Ich sitze vor dem Mikrofon. Hallo, herzlich willkommen
bei Fest und Flauschig.
Eine Sendung wie ein Autounfall. Heute sind wir so fleißig und so gut vorbereitet, dass wir bereits vor Beginn der Sendung wissen, wie diese Sendung heißt und auch was das Motto dieser Sendung sein wird. Eine Sendung wie ein Autounfall. Und zwar so ein ganz unangenehmer mit einem betrunkenen Fahrer, der sich einfach nicht vom Steuer losreißen lässt und immer wieder irgendwo gegenfährt.
Genau.
Einfach immer weiterfährt.
Das Video ist auch bei dir angekommen, ne?
Ja, in Österreich. Unglaublich, wie unglaublich ruhig diese österreichischen Handwerker sind, die da, ich glaube, österreichisch mit Balkan-Background, die diese besoffene Österreicherin da irgendwie verfolgen und mit der Kamera hinterherlaufen und die einfach so abzieht. Unglaublich.
Ich habe mich aber gefragt, warum nicht schon vorher jemand versucht hat, die da einfach irgendwie dann vorher vom Steuer da irgendwie rauszuziehen. Der eine hat das da so gefilmt und da dachte ich auch...
Für die Klicks.
Für die Klicks, natürlich für die Klicks. Aber so ist das. Die waren trotzdem alle relativ gelangweilt, die Österreicher. So nach, wir sterben ja eh alle, come on, jetzt gucken. Ja, es ist ja so ein bisschen genau. So, ich finde, der Grundtenor in Österreich ist, wir sterben ja eh alle. Das mag ich, also bei den Wienern jedenfalls, ne, dieses morbide. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Es ist die große Sause mal wieder. Wir nähern uns dem Ende des Jahres, Jan. Wir nähern uns dem großen Weihnachtszirkus und wir nähern uns auch der inneren und äußerlichen Leere, finde ich. Es ist kalt, ich bewege mich gerade so ungern aus dem Haus. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Du musst ja wahrscheinlich...
Klöderig haben wir bei uns in Bremen immer gesagt. Mir ist immer klöderig. Ich bin den ganzen Tag schon klöderig. Das ist so diese Stimmung, wo man sich eigentlich schon prophylaktisch morgens ein warmes Bad einlassen würde gerne, weil man weiß, wenn man abends zurückkommt, man ist klöderig. Wir haben in dieser Sendung einiges vor. Wir müssen viele organisatorische Sachen klären, denn der Kartenvorverkauf für die große Weihnachtssause im Gustav-Heinemann-Bürgerhaus in Fegesack, in meiner Heimat, von Fest und Flauschig und Spotify, steht kurz bevor, ist nicht mehr lange hin. Alle Details dazu in dieser Sendung. Außerdem werden wir bekannt geben, wir haben ja jedes Jahr für Leute, die neu dazugekommen sind, der Weihnachtszug ist eine Charity-Veranstaltung.
Richtig.
Charity-Lady. Alle Einnahmen spenden wir, also alle Ticketpreise, alles, was an Geld zusammenkommt, wird auf einen Haufen geschmissen und durch vier geteilt. Und wir müssen uns immer gut überlegen, an welche Organisation das Geld geht. Und das haben wir jetzt gemacht und auch darüber sprechen wir in der Sendung. Und wir haben die großen fünf heute, die großen fünf Berufe, in denen viel gebumst wird.
Richtig.
Das ist ein Vorschlag.
Mir läuft mein Posteingang zerplatzt, seit wir vor ein paar Wochen gesagt haben, dass wir das machen wollten. Warten Leute fieberhaft, auch glaube ich schon andere Formate sind darauf gesprungen und haben sich diesem Thema gewidmet. Aber nur hier bei uns kriegt er natürlich die ultimativen fünf.
Original.
Das Original.
Qualitätssiegel.
Richtig. Mhm. Ja, also heute müssen wir es machen, die großen fünf Berufe, wo am meisten unserer Meinung nach gefickt wird. Und ich habe mich seelisch darauf vorbereitet, also da werden bestimmt wieder einige Berufsgruppen sich danach melden bei uns und dann irgendwie denken, das stimmt nicht oder wie auch immer. Das ist ja auch nur eine Einschätzung unsererseits. Jan, ich habe gestern aus Hamburg wiedergekommen. Ich war total fertig, ich war beim Hausboot. Ich war
wie läuft's, ganz kurz, nur kurze Zwischenfrage, wie läuft's mit dem Hausboot? Läuft super, oder?
Es läuft super, wir strugglen hart. Es ist ein finanzielles Millionengrab, auf das ich mich da eingelassen habe, aber ich bin zu stolz, um da jetzt nochmal zurückzurudern.
Das ist wie wenn man beim Poker ein schlechtes Blatt auf der Hand hat und man hat schon so viel in den Pot reingelegt, man weiß, man hat eigentlich keine Chance, man spielt es aber bis zum Ende durch.
Man spielt es bis zum Ende durch und will auch noch geil am Tisch aussehen und geht dann auch mit erhobenem Haupt da irgendwie vom Tisch, obwohl man gerade weiß, man hat gerade Haushofkinder und alles verspielt. So ein bisschen ist es gerade tatsächlich mal wieder. Aber was soll ich sagen, was soll ich rumleiden? Nee, will ich nicht. Es ist ein mega Liebhaberprojekt, was wir da beide machen. Es gab auch mal wieder richtig Ärger. Es ist einfach so unfassbar viel zu tun und immer wieder kommen neue Sachen dazu. Da gibt es jetzt auch bald noch nähere Infos, die so ein bisschen auf die Details eingehen.
Oh Mann,
wir müssen, wir können das jetzt nicht alles irgendwie einfach nur für uns machen. Jetzt wird ein bisschen mitgefilmt, schon seit langem. Eigentlich seit Tag 1, muss man sagen. Mal gucken, was wir damit machen. Es sind auf alle Fälle.
Ganz kurz, ihr habt das mitgefilmt, euren Bootsstruggle, und macht da irgendwas draus, oder was?
Ja, wir gucken
mal. Eine Netflix-Serie oder Amazon Prime.
Vielleicht auch einfach nur einen eigenen YouTube-Kanal. Das weiß ich alles noch nicht. Es ist auf alle Fälle ziemlich gut, dass wir das alles mitgefilmt haben, weil man sieht die Energie, die Leidenschaft und auch den harten Fight, den wir da uns liefern, teilweise, beziehungsweise ich bin auch wirklich Ende des Jahres, ich verliere zu oft momentan die Nerven, weil mich das alles natürlich ganz schön stresst. Man hat sich da so ein Projekt rangeholt, was jede Woche mit neuen Hiobsbotschaften kommt, und so ein instabiler Typ wie ich muss das erstmal alles verkraften. Ja, das ist auf alle Fälle, war ich dann gestern noch in Hamburg und habe synchronisiert für die ganz tolle, ich habe gestern auch schon gesehen, ich muss es sagen, weil ich sehr stolz bin, die Geschichte eines Abends am 6. Dezember. Ich durfte gestern ein paar Szenen sehen und es ist wirklich ganz, ganz toll geworden. Ich bin ziemlich stolz, dass ich da mitmachen durfte. Die vier Hauptprotagonisten sind wirklich die Stars dieses Films geworden, dieser Dokumentation. Und die Dokumentationsabteilung vom NDR, die hat, da muss ich meinen Hut mal ganz kurz verziehen, Box heißen die, glaube ich, oder nennen sich die Box. Das haben die bestimmt von mir, von Schulz in the Box geklaut.
Ganz bestimmt.
Die haben da mega Arbeit abgeliefert und ich hatte da richtig Tränen in den Augen, wollte es aber nicht vor irgendwelchen fremden Medienmenschen zeigen. Aber ich bin total begeistert davon und bin ganz stolz.
Zur Kompensation direkt eine Praktikantin geschlagen, damit keiner sieht, wie sehr
genau, ich bin. Erstmal rumgeschrien, irgendjemand für irgendwas anrufen mit so Tränen in den Augen, können wir mal einen Kaffee bringen? Um abzulenken. Ja, und also es ist, ich bin wirklich ganz, ganz glücklich, dass die das haben, also mit mir, dass sie das mit mir gemacht haben und dass ich da wirklich mal so eine Idee durchbringen konnte und das genauso geworden ist. Sogar noch viel, viel toller, weil das gute Leute sind. Das habe ich synchronisiert. In der Zeit gestern, Jan, pass auf, klingelt auf einmal mein Handy. Jetzt kommt nämlich die große Geschichte. Wir haben letzte Woche über Robbie Williams geredet, ne?
Ach du Schau, oh nein.
Robbie Williams hat's gehört. Es wurde ihm zugetragen. Der befindet sich gerade in Deutschland. Das ist kein Witz. Robbie Williams.
Und also haben uns viele Leute gesagt, was für perfide Psychospielchen wir uns ausgedacht haben, und Robbie Williams mürbe zu machen. Da haben einige Leute mir ganz erschrockene E-Mails geschrieben, wie durchtrieben und bösartig wir waren, als wir uns überlegt haben, wie wir den in der NDR-Talkshow fertig machen können.
Sieht man auch den ganzen Neid, den wir in uns haben, der immer noch, der Neid ist immer noch der große Motor, der uns antreibt, hier jede Woche.
Fick-Neid
auf Robbie Williams und andere geile Player, die viel ficken. Das ist der große Fick-Neid von uns beiden. Aber bevor, pass auf, jedenfalls ruft mich das Management von Robbie Williams an, das ist kein Witz, vorgestern Abend. Also bei Pro7 ruft mich jemand an, die deutsche Promo-Abteilung leitet, und meinte, ja, Robbie Williams hat's gehört, irgendwie, wir haben es ihm zugetragen und er möchte gerne mit dir telefonieren, mit dir sprechen über FaceTime, wir würden es gerne aufnehmen, wir sind hier gerade bei Pro7 und machen hier gerade mit ihm irgendeine Weihnachtssause, die nehmen irgendwas auf. Habe ich gesagt, soll er sich melden, freue ich mich, soll er sich melden.
Ja, soll einfach durchklingeln, soll durchbimmeln.
Dann saß ich gestern im Studio und habe gerade angefangen, meinen Text einzusprechen, klingelt das Telefon. Ich gehe natürlich ran, sag, sorry Leute, ich glaube, es ist Robbie Williams. War es aber nicht, sondern wieder nur der Manager. Der meinte, Robbie ist jetzt hier gleich fertig und ruft dich in einer Viertelstunde ungefähr an. Wir würden das gerne aufnehmen und das will mit dir quatschen, dass er sich freut, dass ihr euch in der Talkshow kennenlernt. Kein Witz. Ich so, alles klar, ich bin ready. War aber natürlich gerade dabei, einzusprechen. Und ich habe denen gesagt, vom NDR, den Leuten, sorry, wenn wir jetzt hier gleich die Aufnahmen machen, dann kann es sein, dass Robbie Williams nochmal anruft, dann müsste ich da mal kurz rangehen. Hab das Telefon daneben
gelegt. Also betont lässig, als wäre das Normalste von der Welt.
Als wenn es so, ja, morgen, als wenn gerade eben Peter Maffay jetzt Robbie Williams, also alle rufen sie bei mir an, so nach dem Motto. Nee, Quatsch, ich hab das gesagt, hab das Telefon daneben gelegt. Und dann kommt eine Szene, die ich einsprechen muss. Also so ein Off-Text für die Sendung, ja, für die Geschichte eines Abends. Mhm. Und ich spreche die ein und guck mit dem linken Auge und sehe, dass gerade das Telefon vom Blinken wieder ausgeht. Ja, also der Take ist vorbei. Und ich drück sofort, wirklich sofort auf Rückruf, FaceTime, sofort. Das waren wirklich 10 Sekunden. Ich schon so, hey, im Anschlag so, hey, Robbie, old fuckface, what's going on around us here? Und natürlich kommt nicht Robbie Williams, sondern wieder dieser Typ von Pro7. Und sagt so, hallo, jetzt ist zu spät. Robbie ist jetzt schon im nächsten Termin. Wir hatten jetzt diesen kleinen Timespot. Und ich so, jetzt ist zu spät. Oder das war doch gerade für 10 Sekunden. Ja, jetzt muss er aber, jetzt wurde er schon abgezogen. Jetzt ist er schon wieder bei den nächsten Kollegen. Und dann habe ich so getan. Ich so, ja, alles klar. Dann hat er Pech gehabt. So. Jetzt will er aber nochmal versuchen anzurufen. Ich bin gespannt.
Ich würde mich erstmal bitten lassen. Ich habe das Gefühl, du sollst eingespannt werden für so eine perfide Promomasche. Weil ich muss mal ganz ehrlich sagen, dieses Weihnachtsvideo von Helene Fischer, ne? Also irgendwie, Brainstorming entweder zu früh abgebrochen oder zu lange durchgehalten. Da ist irgendwas stimmt da nicht mit bei Robbie Williams.
Das weiß ich nicht. Vielleicht hat er einfach nur Bock. Der ist in meinem Alter, der hat alles erlebt. Der hat den großen Rock'n'Roll. Ich durfte ihn ja oft begleiten als Stagehand. Ich habe ja viel gearbeitet. Habe den ganzen Triumph in den späten 90ern, Anfang Nullerjahren so richtig so miterlebt. Ne? Und ich glaube, der hat jetzt einfach da in L.A. auch keine Feinde, keine natürlichen Feinde mehr. Der hat zum Beispiel keinen Fick Night oder sonst was. Das gibt das alles ja. da nicht. Der
ausgefickt. Robbie Williams, komplett ausgefickt.
Ausgefickt, kein Fick Night mehr, auch nicht sauer auf irgendwas, kein Sozialneid, nichts, all das, was uns antreibt, ist nicht mehr bei dem vorhanden. Und deswegen muss der auch, kann der auch machen, was er will, kann er auch mit Helene Fischer irgendwie.
Der ist ganz, in den Medien sagen wir ganz klassisch, der ist auf dem Rückweg und den genießt er jetzt so richtig. Der nimmt so richtig alles mit, wo er vor 5 Jahren die Leute noch nicht mit dem Arsch angeguckt hätte. Da wird jetzt schön richtig abkassiert. Deswegen das Weihnachtsdoppelalbum, ich habe da mal reingehört, es ist, ich sag mal so, konzeptionell nicht ganz zu Ende gedacht. Aber schön, ich meine, dass er überhaupt noch was macht. Andere Leute legen sich auf die
faule Haut. Wie ist das, wieso nicht konzeptionell zu Ende gedacht? Am Ende sterben nicht alle, oder was? Am Ende sterben alle. Das ist nicht ausgedacht.
Also nee, das ist irgendwie so ein, ich meine, ich habe auch ein lustiges Video gesehen von ihm, so ein lustiges Facebook-Video, wo er irgendwie Werbung macht für Alexa und einen ganz echt lustigen, selbstironischen Spot und so. Ist schon immer noch ein cooler Typ, muss man echt sagen, aber.
Stimmt,
ja. Ja, also, ja. Grüß ihn mal ganz liebe, ganz, ganz liebe Grüße an Robbie Williams. Und wenn er nochmal anruft, dann musst du direkt Bescheid sagen, weil dann müssen wir es unbedingt für die Sendung für Fest und Flauschig Spotify. Komm, lass uns mal, ganz kurz, lass uns mal ruhig, sind wir mal nicht so. Wir tun mal was von Robbie Williams. Warte mal. Voll. Mal Song von Robbie Williams von seinem Weihnachtsalbum. Es heißt, das Weihnachtsalbum heißt The Christmas Present Deluxe. Ach komm, weißt du, wir nehmen jetzt hier, wir nehmen Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow. Einfach mal, ist bei mir scheißegal. Ist von Robbie Williams. Ist auch nur 1,57 lang, ist ein Weihnachtsklassiker. Und
ja, lass
er hat einen Zylinder an auf dem Cover drauf. Und es steht vor so einer grünen von so einem Weihnachtsgeschäft.
Ich pack auch noch was von Robbie rauf, weil wir sind ja so, also eigentlich sind wir ja schon Freunde, obwohl wir uns noch gar nicht gesprochen haben, aber es fühlt sich schon so, ich finde, dass sich das alles schon so freundschaftlich anfühlt, wenn ich über ihn rede.
Ja.
Ich habe, also seit ich weiß, dass er mich erreichen will, habe ich schon viel besseres Gefühl ihm gegenüber noch. Also das, ich habe richtig warme Gefühle, wenn ich jetzt an Robbie denke, und ich packe jetzt noch von meiner Lieblingsplatte Sing When You're Winning den Song Supreme. And there's no more, den packe ich noch mit drauf. Die große Robbie Williams-Sendung heute.
Guck mal, aber ist das nicht perfide? Jetzt muss Robbie Williams nicht mal bei uns angerufen haben und trotzdem featuren wir den jetzt ja bei Spotify. Was für billige, durch leichte Dinge beeinflussbare Typen wir eigentlich sind, ne? Unglaublich. Ja, da muss nicht mal ein Telefongespräch zustande gekommen sein. Wir machen es einfach so. Wir verkaufen uns unter Wert, Olli. Ganz ehrlich.
Manchmal machen wir das tatsächlich, auch wie mit Bill Kaulitz. Den haben wir hier so eine mega Plattform gegeben jetzt. Und jetzt ist das eine mega erfolgte Sendung. Eigentlich
Der hat angeblich in unserer Sendung verraten, wer das Drag Race gewinnt. Habe ich letztens gelesen in so einem Revolverblatt, dass er sich ausgeplaudert hat, ja. Aber ich habe nicht richtig zugehört, weil ich mir die ganze Zeit vorgestellt habe, wie ihr zwei wohl im Studio zusammen aussieht.
Jan, ich habe ganz viele Beschwerdemails bekommen. Komisch, dass ich dir das sagen muss. Es gab eine lange Zeit, wo Leute sich beschwert haben, dass ich zu viele Sachen esse vor dem Mikro und zu viel schmatze. Mm. Das fanden viele nicht gut. Du hast diesen alten Brauch von mir übernommen und hast in den letzten Sendungen so viel geschmatzt, dass mir total viele Leute...
Entschuldigung.
Und dabei ist mir Folgendes aufgefallen. Ja. Ich schmatze seit einem halben Jahr nicht mehr. Ich habe mir abgewöhnt, in der Sendung zu essen. Und jetzt regen sie sich alle über dich auf. Aber was mir noch mehr auffällt, keiner hat sich bedankt, dass ich aufgehört habe mit dem Essen. Und keiner hat das mal gelobt oder mal gesagt, cool, dass du damit aufgehört hast, dass ich denke, warum habe ich überhaupt damit aufgehört?
Weißt du? Leute loben viel zu wenig und gerade wenn die, weißt du, du hast jahrelang dich nicht beherrscht und jetzt beherrschst du dich und keiner merkt es, und das finde ich richtig gemein von den Hörern, wie fies die Leute zu dir sind.
Finde ich auch, da könnte man auch mal ganz kurz oder ein kleines Geschenk beim Management könnte mal abgegeben werden, eine kleine Überraschung.
Ein FaceTime-Anruf oder über die Nummer von Frau Schmidt.
Irgendwie sowas, alles ein klein bisschen mehr Dankbarkeit von unserer Hörerschaft. Aber Jan, ich wollte noch kurz zu Ende erzählen, dann war ich da, Robbie Williams hat nicht geklappt und dann war ich völlig übermüdet gestern Abend zu Hause, mach den Fernseher an und was sehe ich? The Irishman ist endlich bei Netflix erhältlich und ich habe ihn...
Hast du schon gesehen?
Ja, gestern 3,5 Stunden noch, habe ich mir noch eine Coca-Cola Energy gekauft von der Tanke, nur um den Film zu sehen. So
was
geil.
Was ist denn Coca-Cola Energy?
Es gibt auch Red Bull Energy, Red Horse und wie sie alle heißen. Es gibt von Coca-Cola eine neue Energy-Ausrichtung. Die machen jetzt auch Coca-Cola Energy. Ich finde, das schmeckt ganz gut und da ist echt, muss irgendwas Illegales drin sein. Ich war auf alle Fälle bis zum Ende topfit und habe den Film und fühle mich jetzt auch noch ganz gut. Habe auch die ganze Nacht nicht geschlafen. Nee, ich habe den Film gesehen Und es waren so schöne Gefühle. Ich hätte gewünscht, der würde nie zu Ende gehen. 3,5 Stunden Al Pacino, Robert De Niro, Joe Pesci. Wer aus dieser Zeit kommt, wie ich, 90er Jahren so Goodfellas und Casino gesehen hat, der wird sich mit diesem Film ganz, ganz wohl fühlen. Das ist ein ganz toller Film. Er ist wahrscheinlich nicht genauso, er haut dich nicht so um wie Casino und Goodfellas, aber es ist ein toller Film, tolle Schauspieler. Und es ist die Geschichte vom Gewerkschaftsführer Jimmy Hoffa, der nie wieder aufgetaucht ist, in den 70er Jahren spurlos verschwunden ist. Und es gibt einen Roman von einem Hitman, das ist die Rolle, die Robert De Niro spielt, der am Ende seines Lebens gebeichtet hat, dass er ihn wohl ermordet hat. So heißt es jedenfalls. Diese Geschichte wird in 3,5 Stunden da ausgeschmückt. Für manche Leute ist es zu lang, für manche Leute ist das alles zu viele weiße alte Männer, die in so einem Film, irgendwie habe ich schon gelesen, das zu doll ist. Für mich ist das ganz großes Kino und einfach nochmal der letzte große Film von einem Riesenregisseur. Und ich habe den wahnsinnig genossen zu gucken. Joe Pesci ist auch ganz toll. Und dann gibt's noch auf Netflix jetzt 20 Minuten so ein Special, wo die drei sich unterhalten. Fand ich alles toll, weil ich einfach damit habe ich so Kino lieben gelernt. So mit Goodfellas habe ich im Kino gesehen, Cap der Angst. Und da war ich total Robert De Niro Fan auch und so. Ich fand das echt gut.
Martin Scorsese ist der Regisseur. Und wo wir gerade bei Empfehlungen sind für bei Netflix, ich habe auch eine Serie gesehen, eine Doku-Serie, 6 Folgen in einer Staffel. Und zwar eine Doku-Serie aus dem letzten Jahr, die ist mir jetzt erst irgendwie in meinen Algorithmus da gespült worden. Wild Wild Country. Hast du das zufällig schon gesehen?
Hab ich nicht gesehen, wollte ich sehen.
Über diese Sekte.
Ach, der Quatsch. Natürlich habe ich mit dir drüber geredet. Über die Osho-Sekte.
Über die Osho-Sekte. Haben wir drüber gesprochen.
Ja, natürlich. Hab's gerade verwechselt. Das habe ich alles gesehen. Da habe ich dir auch erzählt, dass ich mal ganz
jetzt,
kurz mal
oh Gott, jetzt,
bei den Sanyasins.
Jetzt, wo du Osho sagst und Bhagwan, fällt mir ein, dass ich dann an Bhagwan, dass ich Witze gemacht habe und es nie gesehen habe. Und jetzt habe ich es gesehen und du hast es schon vor einem Jahr gesehen.
Genau.
Scheiße, Alter.
Ich hab's
das ist auf jeden Fall mega.
Dafür fange ich jetzt mit Silicon Valley erst mit der ersten Staffel an.
Und das ist super.
Ja, super, total lustig. Aber Wild Wild Country ist einfach wirklich faszinierend, dass der Typ damals dass sie sich da so eine kleine Stadt aufgebaut haben. In Oregon oder wo war das? Ich weiß es gar nicht mehr. Oder
ich glaube in Oregon, genau, an der Westküste in den USA. Der ist aus Indien gekommen und hat dann wirklich mit so Hippies und auch echt schlaue Leute, Architekten, Intellektuelle, die sich da alle in der Wüste versammelt haben. Es ging auch viel ums Ficken, muss man ehrlicherweise auch sagen. Wurde ganz schön vermieden, eigentlich zu erzählen, dass sie da eigentlich echt geballert haben, ohne Ende, Drogen genommen und gebumst.
Ja.
Und so ein bisschen esoterisch war es halt auch.
Und Osho hatte Bandscheibe irgendwann am Ende und musste nach Deutschland,
glaube ich. Ja, vom vielen
Rumge. Vom vielen Rumbumsen, nämlich, glaube ich.
Rumgevögel, ja.
Bandscheibe vom
Olli, Ich muss eine moralische Geschichte, wo du jetzt gerade deine Robbie-Williams-Geschichte erzählt hast. Ich habe tatsächlich auch eine Sache, die mir diese Woche passiert ist, wo ich ganz kurz das mal in die Runde werfen muss. Ich war diese Woche groß einkaufen. Ich mache gelegentlich große Einkäufe. Und dann fahre ich richtig. Ich habe mir jetzt ja diesen superschönen Maybach gekauft von dem ZDF-Geld. Und er hat einen riesengroßen Kofferraum. Und da fahre ich gerne einmal im Monat wirklich so einen riesengroßen Großeinkauf. Und zwar so ein Großeinkauf, wo ich vorher schon erstmal einen Zettel mache und alle Dinge aufschreibe, die ich einkaufen möchte. Und zwar nicht nur alle aus dem Supermarkt, sondern ich plane direkt mehrere Stationen. Ich möchte noch zum DM laufen, also zum eine Waschpulver kaufen.
Also so ein Ding, was schon so einen halben Tag, wo du morgens um 10 losfährst und kommst, wenn es dunkel ist, um 16 Uhr nach Hause mit den schweren Tüten, packst das aus in der Küche und bist total geschafft und der Tag ist gelaufen.
So ein richtig geplanter Einkaufstag. Und es ist wirklich inklusive Mediamarkt, nochmal beim Baumarkt vorbei. Fahren, irgendwie, keine Ahnung, Streusalz kaufen. Mhm. Alles, was man halt so macht vor dem Winter. Einfach so einfach Sachen vorbereiten. Richtig ein langer Einkaufstag. Und eine Station war eben auch die Drogerie. Und ich bin nicht so oft in der Drogerie. Ich habe das letzte Mal großflächig über Drogerie nachgedacht, als diese Amorelie-Gründerin bei uns in der Sendung war im Neo-Magazin und erzählt hat, dass ihr Amorelie-Adventskalender bei DM rumsteht. Und ich mich dann irgendwie innerlich 3 Tage lang gefragt habe, ist das jetzt so weit schon mit der deutschen Offenheit für Sex gegenüber, dass das jetzt so Sex-Toys im DM rumstehen? Also wenn da irgendwas angekommen ist im DM, dann ist es sowas von in der Mitte der Gesellschaft.
Dann würde ich sagen, egal. Dann ist Deutschland versext.
Deutschland ist komplett versext. Auf jeden Fall war ich bei DM, ich war lange nicht mehr da und ist immer noch ein guter Laden und so. Man sagt ja auch, Götz Werner, der Gründer, Familienunternehmer, denkt auch ein bisschen mit und so. Also alles gut. Ein guter Laden mag ich irgendwie auch ganz gerne. Anders als Schlecker, das ist so der Drogeriemarkt meiner Jugend, wo man immer das Gefühl hatte, da saß immer nur eine Bedienung an der Kasse und die musste alles machen. Security, Regale einräumen, kassieren, quatschen. Das war immer nur eine Schleckerfrau für den ganzen Laden. Und das wusste man, ehrlich gesagt, bei uns auch in der Schule in Bremen-Nord. Man wusste, beim Schlecker kann man easy klauen. Und wenn da 5 Leute reingehen, dann ist die Schleckerfrau vorne an der Kasse überfordert. Wenn die vorne kassiert, kannst du hinten alles leer räumen. Weißt du, das war,
das war die modernen Trümmerfrauen. Die Schleckerfrauen waren nach den Trümmerfrauen sind die alle zu Schlecker gegangen. Deswegen hatten die auch so ein Erfolgsding, weil da eine Frau hat einen ganzen Laden gerissen geworfen.
Genau. Es war auf jeden Fall ein voller Tag bei Schlecker, bei DM und ich bin da reingegangen, hab eingekauft, war nicht so ganz so viel drin, sondern einfach so Klopapier und was man halt so hat, Shampoo und Deo und so. Und hab dann meinen Wagen an die Kasse gestellt. Es war eine sehr lange Schlange. Es waren nur zwei Kassen auf, wäre auch nicht blödig gewesen. Also waren lange Schlangen und ich habe meinen Einkaufswagen hingestellt und dann ist mir noch was eingefallen. Ach fuck, ich wollte noch Aufsätze für die Elektrozahnbürste kaufen. Hab den Wagen abgestellt, bin nur ganz schnell wirklich
weggehuscht.
Ja. Und weißt du, was in der Zwischenzeit passiert ist?
Die dann Schlange hat dich ignoriert, alle am Wagen vorbei.
Nein. Und dann hat sich tatsächlich jemand vorgedrängelt und zwar eine Mutter mit einem kleinen Jungen. Der Junge war vielleicht so 4 Jahre alt. Und ich höre noch, als ich wieder auf meinen Wagen zulaufe, dass der Sohn zu seiner Mutter sagt, Mama, hast du dich gerade vorgedrängelt? Und die Mutter hat aber gemerkt, ich komme von hinten an und sie möchte mit dem Sohn jetzt aber das Gespräch nicht weiterführen, weil sie hat sich gerade vorgedrängelt.
Und haut ihm direkt also in die Schnauze, um abzulenken.
Nee, der Junge hat es geschnallt, dass da irgendwas nicht stimmt. Und ich hab dem Wagen nur kurz, original nur 5 Sekunden in den Rücken zugedreht. Und in der Zeit hat die sich, und nicht mit so einem kleinen Einkaufswagen, sondern so einen richtig üblen Großfamilien-DM-Einkaufswagen, also wo wirklich alles drin war, mit Darmhygieneprodukten, mit irgendwie, es war rappelvoll, das Ding. Und ich wusste genau,
Scheiße.
Das dauert jetzt bestimmt eine halbe Stunde. Und dann auch so Sachen, wo man schon genau weiß, die werden nicht so oft kassiert bei DM, da muss sie den Preis noch zweimal nachfragen, weil das falsch etikettiert ist. Ich wusste, das ist ein anstrengender Einkaufswagen, der sich da gerade vorgeschoben hat. So, und dann habe ich echt einen dicken Hals bekommen, weil ich bin wirklich ein friedliebender Mensch. Aber als ich dann gesehen habe, dass der Junge geschnallt hat, was da gerade passiert ist, dass seine Mutter, und das war nicht keine Assi-Mutter, und das hat mich nochmal extra wütend gemacht, wenn das jetzt quasi so Fegesager-Lidl-Adel ist. Also Leute, weißt du, mit dem man so, wo man weiß, ist egal.
Aber die haben
so,
noch Respekt.
Ohne Scheiß.
Ja,
und das war wirklich,
die das nicht das, machen. Ja.
Das war wirklich eine Mutter, wirklich, ich würde sagen, die hat einen Zweitwagen, die war mit der A-Klasse da, ist schnell kurz zu DM gefahren, der Mann ist jetzt, keine Ahnung, mit dem Touareg nochmal irgendwie zu Metro mit der älteren Tochter.
Mit dem Touareg nochmal einen Puff gefahren.
Und sie hat am Samstag den Auftrag, da mit dem Zweitwagen einzukommen. Es war wirklich eine ganz normale, bessere Verhältnisse und das hat mich dann so wütend gemacht. Und dann habe ich angefangen und das ist leider ich kann mich leider bei solchen Sachen nicht zurückhalten. Und ich werde dann wirklich so richtig Olli Schulz-mäßig aggressiv, also wirklich ganz ehrlich, so richtig, weil ich habe dich ja öfter schon mal erlebt, wenn du richtig sauer bist. Und so bin ich dann aber in solchen Sachen auch, weil ich das so ungerecht finde. Und weil ich dann denke, der Junge hat es völlig richtig gesehen. Die Mutter hat einfach, das ist einfach assi, das macht man einfach nicht. Auch seinem Kind gegenüber nicht. So, und dann habe ich halt angefangen, habe ich einfach so freundlich und ganz lieb von hinten gefragt, haben Sie sich gerade vorgedrängelt?
Ja.
Und weißt du, was sie dann zu mir gesagt hat? Wieso sind Sie von der Drängelpolizei? So, und dann war's, und scheiß, oh. und dann war's wirklich vorbei. Wenn ich jetzt so wütend, hat ich mich ernsthaft nur gefragt, wieso sind Sie von der Drängelpolizei? Und dann war ich so perplex erstmal, ich gedacht, sag mal, was bitte? Wie bitte?
Ja,
ganz kurz, Sie haben sich gerade vorgedrängelt. Und dann hat sie gemerkt, dass auch die anderen anfingen zu gucken, weil ich wirklich echt laut geworden bin. Und ich bin wirklich nie laut. Und das ist mir wirklich, ich war so sauer, ich bin immer noch so sauer.
Gut. Ja, ich finde es auch gut, dass du es gemacht hast. Weil das ist, so. Kostet so
und
viel
Überwindung. Weißt du, was sie dann gemacht hat? Dann hat sie gesagt, mein Sohn hat sich vor sie in die Schlange gestellt. Und ich habe noch gesehen, wie der Sohn gesagt hat. Wie der Sohn, und dann war wirklich, und die Schlange, es waren 10 Leute vor mir. Und ich war so sauer, die ganze Zeit. Ich wusste
nicht, was
ich machen
sollte. Den Sohn, ey, das ist der Bushido-Move. Die Familie vorschieben, wirklich, als Schutzschild. Das gibt's nicht.
Ohne Scheiß. So, und das war so, und ohne Witz. Und ich hab dann gesagt, ich kann jetzt auch nicht eine Mega-Szene machen.
Ja.
Und es geht wirklich nicht. Ich hatte eine Mütze auf und die hat mich nicht erkannt. Und ich hab, wenn ich sauer geworden wäre, hätte ich dann irgendwann angefangen, mich länger anzugucken. Dann hätte sie gesagt, guck mal hier. Und ich wollte nicht irgendwelche Böhmermann tritt Frau zusammen.
Böhmermann schlägt Frau K.O. Ja. Und adoptiert ihren Sohn. Also du kannst mir nach Hause kommen.
Ich war so sauer. Und weißt du, was ich dann gemacht habe? Ich habe dann immer so ein bisschen ihren Safe Space mit ihrem Einkaufswagen und ihrem Sohn, habe ich immer so ihren Safe Space berührt. Ich bin immer so ein bisschen zu nah aufgefahren.
Ja, das ist falsch. Das ist unsouverän, Jan. Weil damit.
Ja, aber ich habe sie die ganze Zeit angeguckt. Und dann hat die angefangen, extra langsam die Sachen auf das Band zu legen. Ich war so sauer.
Das ist ein Machtspiel. Das ist
Alter,
dann,
weißt du, und wie du man
dumme Fotze,
ich kenne das alles von der Drängelpolizei.
Ist das nicht krass, wie man an der Kasse, du kommst durch alle möglichen, du musst da irgendwie, jede Woche machst du eine Fernsehsendung, hast da auch irgendwie manchmal schwierige Gäste, alles mögliche klappt. Aber an der Kasse, ne, das ist egal, ob du arm, ob du reich bist, welche Hautfarbe du hast, wo du herkommst, du verlierst die Nerven und kannst ein ganz hässlicher Mensch werden. Das kann uns allen passieren. Da sind
wir
alle, vor Gott und vor der Kassiererkasse, ne, sind wir alle gleich. Und das ist,
was ist denn das für ein Mensch? Solche Leute laufen ja normalerweise, was ist denn das für ein Mensch, der sowas macht? Sie hat sich offensichtlich, um mir mal das zugute zu halten, sie hat sich offensichtlich in eine Sackgasse reingeredet und hat dann irgendwie nicht mehr gewusst, wie sie da rauskommen soll, wollte aber irgendwie auch gewinnen oder für ihren Sohn nicht dazustehen. Dabei hat sie ihren Sohn gerade ein unglaublich schlechtes Beispiel, moralisch, kriegt er nie wieder aus dem Kopf, und er macht das später mit seinen Kindern ganz genauso. Der Butterfly-Effekt.
Und er wird seiner Mutter vielleicht, weil er auch, wenn er älter wird und wenn er dann irgendwie weiß, dann wird er vielleicht genau solche Sachen abspeichern, und vielleicht wird die Mutter das auch nochmal zu spüren kriegen, wirklich.
Ich kann das echt nur hoffen. Ich bin wirklich immer noch sauer und sowas. Das letzte Mal, dass ich so aggressiv war, vor 10 Jahren in der Schlange im Vapiano am Potsdamer Platz. Und zwar wirklich, ich bin, weißt du warum?
Weil Dieter Bohlen da auch stand und größere Portionen bekommen hat.
Ich stand, also erstmal überhaupt, das war vor 10 Jahren, das war wirklich, als Vapiano noch so ein Ort war, wo man gedacht hat, probiere ich mal aus, ungewöhnliches, frisches Restaurant, tolle Idee, dass man anstehen muss und jeder seine Nudeln bestellen kann und alle unterschiedlich lange warten auf ihr Essen. Tolle Idee.
Ja, finde ich so scheiße. Ich war einmal da, ich fand es richtig nervig. Anstehen für Essen scheiße in so einer Halle, nee, ist nicht cool. Ist was, aber ist auch vielleicht ein Space für, sag ich mal, Kids zwischen 18 und 25, die zum ersten Mal ein Date haben und so einen halbwegs coolen Laden. Okay. Aber für mich ist das gar nichts.
Ich war auf jeden Fall mit einem Date da und wollte mein Date beeindrucken und toll ausführen. Hab gesagt, zum tollen Italiener.
Bist du wieder auf Grindr? Bist du schon wieder auf Grindr? Ich dachte, du wolltest
nicht mehr. Ich bin wieder auf Grindr. Das ist vor 10 Jahren gewesen. Damals war ich noch bei Grindr. Okay. Und so, auf jeden Fall war ich mit dem Date da und dann stehe ich in der Schlange und hinter mir irgend so ein Typ mit seinem Date sagt, ey, du hast dich vorgedrängelt. Und ich so, ich habe mich wirklich nicht vorgedrängelt, ganz ehrlich nicht. Ich achte da voll drauf. Und hat er die ganze Zeit gesagt, nee, du hast dich vorgedrängelt, ich will jetzt vor. Nein, stimmt nicht. Und dann hat mein Date mich weggezogen, weil ich kurz davor war, dem reinzuhauen. Ohne Scheiß. Ich war so sauer. Ich habe mir zweimal jemanden reingehauen.
Aber dein Date hat genau das dazu veranlasst, dir an dem Abend noch irgendwas Gutes zu tun, oder?
Nee, überhaupt nicht. Das war wirklich,
so. Hat das Date nicht ein paar Stunden später gesagt, Herr Jan, vorhin da übrigens beim Vapiano, das hat mir echt gut gefallen. Kann ich mir kurz deinen Penis im Mund nehmen?
Mein Date hat gesagt, nee, sorry, Alter, das war eine sozial absolut inakzeptable Situation. Das war's, ciao. Ich gehe wieder zurück zu Grindr und suche mir jemand anders.
Wirklich?
Naja.
Ja, ist vielleicht komisch, auch, wenn du beim ersten Date gleich die Nerven verlierst, dann denkt die, du bist ein Choleriker und mit dir ist auch ansonsten nicht viel anzufangen, außer dass du die Pflicht.
Bin ich aber ohne Scheiß, ich bin wirklich einer der entspanntesten Typen, die ich so kenne. Aber ich kenne auch nicht so viele Leute.
Kann ich unterschreiben.
Ich hab nicht so viele Leute, mit so vielen Leuten Kontakt. weil keiner es lange mit mir aushält, weil ich so ein Choleriker bin.
Weil ich so rumschreie, weil ich so, scheiße, diese Nerven verlieren. Ja, ey, ich denke auch, ich habe immer gedacht, dass ich mit Mitte 40 bestimmt absolut deutlich entspannter bin. Aber es passiert auch in mir immer noch, dass ich mich manchmal gerechtfertigerweise, auch manchmal auch ungerecht, im Ton vergreife. Ich weiß nicht, wann das aufhört. Vielleicht, ich will es auch gar nicht schön heißen oder gut reden oder sonst was. Manchmal nervt mich das selber, aber manchmal ist die Welt auch so, dann explodiert man an einem Punkt und der Punkt ist vielleicht der falsche und es trifft den falschen. Kennst du das auch, wenn sich viel aufgestaut hat? Oder bist du meditierst du das weg?
Nee, ne? Ich bin tatsächlich, also eher das, ich meditiere das eher weg. Und ich bin aber, ich versuche so lange Konflikte diplomatisch zu regeln, bis sich irgendwann so ein unlösbarer Konfliktwust aufgebaut hat. Und dann drehe ich mich um und gehe einfach weg. Das mache ich immer ganz gerne. Habe ich keinen Bock.
Weil es mir dann so ist auch die Cooler. Ist auch viel, viel cooler. Ich wünschte, ich könnte das auch. Manchmal kann ich das, manchmal kann ich das nicht.
Jan, und ich gehe immer davon aus, dass andere Leute sich auch so viele Gedanken machen. Und das ist leider meistens überhaupt nicht so. Und dann denke ich immer, ja, aber wenn ihr auch mitdenken würdet, ein bisschen nur, dann würden wir es irgendwie hinbekommen. Aber dann, das geht leider. Also irgendwie klappt das dann leider nicht. Naja, egal.
Es ist egal. Ach Jan, ich könnte noch gerne kurz ein bisschen erzählen über diese Geschichte eines Abends. Halt, wie gesagt, ganz kurz nochmal, ne? Das ist ein 97-jähriger Mann, ein 98er, Herr Reimer und Herr Zielke und zwei Frauen, die waren 87 und 91, glaube ich. Ne? Mhm. Und wie die Porträts von denen, ne? Wie die so erzählen, wie der eine geht immer in den Wald und schaut so gerne einfach Sachen beim Wachsen zu. Und die haben so ein freies Herz, ne? Und so ein reines Herz. Ne? Und dieses reine Herz, ne? Ganz ehrlich jetzt mal, ne? Das habe ich an dieser Sendung gelernt, das gilt es wirklich anzunehmen. anzustreben, das irgendwann wieder zu erlangen. Das Leben mit deinem all seinem Kram und Ego-Scheiß und diesen Sachen wie an der Kasse, das lässt einen manchmal so unangenehm selber für sich selber wirken oder man ist irgendwo, aber am Ende des Lebens, ne, das muss ich kurz loswerden. Das habe ich gelernt aus dieser Sendung. Es ist gut, wenn man sich von all dieser Last befreit hat und dann ist man wieder ein bisschen wie ein Kind und so befreit. Und das gilt es anzuschreiben. Diese ganzen Wut manchmal loszulassen. Vielleicht sollten wir beide, ne? Scheiße, wenn ich in einer Stadt mit dir wohnen würde, dann würden wir uns zweimal die Woche sehen. Einmal, um diesen Podcast zu machen und einmal, um zusammen zu meditieren. Oder so. Oder
meinst,
Yoga.
Meinst du? Hm? Sag mal, haben die wirklich ein reines Herz? Haben die sich das erarbeitet? War keiner von den alten Leuten früher mal irgendwie aus Versehen bei der Wachen-SS oder sowas?
Doch, darüber haben wir auch geredet. Der eine sagt, ich war Soldat. Ich hatte gar keine andere Wahl. Ich war 18 Jahre alt. Ich musste Soldat sein. Ich konnte nicht sagen, ich wollte kein Soldat sein. Ja, ganz harte Geschichten. Das wird alles
thematisiert. Hat er jemanden erschossen, hat er erzählt?
Es ist, es wird viel auch darüber geredet. Das haben wir nicht ausgelassen, ne? Und eine Sache, die ich glaube, Herr Zielke auch einfach erzählt hat, und ich dann auch natürlich das Thema angesprochen habe, Nazi-Zeit und Soldat, hat er gesagt, er hat das ganz historisch nochmal erklärt, aus was für einer Zeit Deutschland kam, die Krise, die geherrscht hat nach dem Ersten Weltkrieg und das, ich habe ihn gefragt, wie konnte sowas passieren in unserem Land? Natürlich eine viel zu große Frage an einen einfachen Menschen, der Soldat wurde, aber er hat das wirklich sehr gut gemacht. Ich will jetzt auch nicht alles spoilern.
Ja, und, nee, verrat's nicht, aber super interessant.
Super interessant, würde ich auch sagen, super interessant. Ich bin da richtig noch berauscht von, und ich sehe auch auf, hier Werbung für mich zu machen. Du redest auch so selten über ein Cineo-Magazin. Da will ich jetzt nicht der Typ werden, der hier über seine eigenen Projekte redet. Hier.
Super bescheiden, super bescheiden. Ey, Olli, wir machen mal ein kleines Päuschen. Ich habe so einen Kinderschokolade-Weihnachtsmann aufgeknackt und ich würde ihn gerne noch essen.
Ich habe schon
solange der noch bestimmt kalt ist. Ich muss ihn mal in den Kühlschrank tun, damit es so knackt, wenn man die Schokolade isst. Ist der Überraschungseier, mein Überraschungseier-Trauma wird immer zu Weihnachts- und Osterzeit, fresse ich diese Scheißdinger wirklich wie Äpfel.
Ja, und kannst du meine gleich mitessen? Wir sind noch vom letzten Jahr welche über. Ich habe schon eine Dose Jack Daniels Ginger getrunken von einer Marke, dessen Namen ich. Ist auch Jack Daniels, ist ja die Marke. Scheiße.
Egal.
Ich habe gerade so viel gemacht, ich würde mir heute gerne einen auf die Lampe gießen. Ich habe noch eine zweite Dose, die mache ich gleich mal auf. Dann können sich alle wieder.
Ich mache mir jetzt gleich ein zweites Bierchen auf.
Können alle wieder
abkühlen. Ohne Schuld, so geil mit dem Saufen, ohne Schuld in der Seufzer, das ist alles geil. Wirklich, Leute, die lange mit dabei sind, haben mich schon erlebt als absoluten Nicht-Alkoholiker. Mhm. Und seit ungefähr einem Jahr ist es eingerissen bei mir. Und es ist wirklich, ich weiß nicht, wie es jetzt im nächsten Dreivierteljahr wird, aber ich habe das Gefühl, es ist auch so ein gewisses Egal-Gefühl ist die Grundlage dafür, dass ich mir sage, ach komm, ein Bierchen.
Ich finde, erstens finde ich das gut. Leute, die null Drogen, null Rauschmittel nehmen, und ich rede jetzt nicht von Zigaretten oder auch von Kiffen oder irgendwas, aber die nicht mal ein Wein trinken, die sind mir suspekt. Ganz ehrlich, es heißt nicht, dass das alles schlechte Menschen, man soll auch enthaltsam leben. Ich mache nächstes Jahr auch ein Sabbatjahr und habe auf alle Fälle ein paar Monate vor, keinen Alkohol zu trinken. Aber wenn man sich solchen Sachen komplett verschließt, irgendwas ist mir, ich weiß, das klingt total ungerecht. Ich finde es auch gut, wenn Leute enthaltsam leben und so. Aber wenn jemand gar nichts nie in seinem Leben, keine Zigarette, kein Bier, irgendwas sagt mir, dass das komisch ist. Ist aber auch blöd. Hier ist immer noch die Sendung wie ein Autounfall.
Fest und flauschig, Spotify. Gleich gibt's Neues über den Fest und flauschig Weihnachtszirkus. Hier ist die Drängelpolizei.
Die Drängel. Was für ein Scheißspruch. Die hat aber wahrscheinlich diese auch in dem Fotze, Augenblick.
Ganz ehrlich, kann man jetzt mal offensichtlich.
Die hat bestimmt auch gedacht. Sind sie von der Drängelpolizei und im Kopf hat sie gedacht, das ist ja auch ein Scheißspruch jetzt. Also war ganz ehrlich.
Ja, du sagst, sie wirkt ja, auch so ein bisschen, als war für sie eine unangenehme Situation, muss ich auch sagen. Also glaube ich, da hat sie schon gemerkt, da ist viel falsch gelaufen an diesem Samstagvormittag im DM.
Das ist wie in Bio-Company, als das farbige Mädchen zu mir meinte, sie können hier auch mal so einen Refill-Becher nehmen und nicht so einen Pappbecher. Und ich gucke sie an und meinte, was bist denn du für ein Nazi? Das war also... Und das war so mit... Ja. Selbst in dem Augenblick schon, ich habe natürlich auch Contenance bewahrt und wollte nicht... In dem Augenblick, das Dümmste, was du jetzt sagen kannst. Die will einfach nur... Die ist gerade mega auf dem Greta-Film und das ist völlig in Ordnung und das ist völlig cool und ich möchte ihr nicht das Gefühl geben, dass alle Menschen zynisch sind, das doof finden. Und dann sage ich, was bist denn du für ein Nazi? Das war so dumm. Hier ist fest und flauschig. Naja. Hören Sie uns weiter zu. Seit 7 Jahren sind Sie, liebe Hörer, Zeuge, wie 2 Männer schwachsinnig werden vor dem Mikros. Ne? Es geht immer ein Stückchen weiter. Bis gleich.
Bis gleich.
Ganz ehrlich, wie kann man so dumm sein? Wie kann diese Dummheit kennt keine Grenzen? Wie kann man so dumm sein? Ich weiß, das ist ja nur eine Kleinigkeit, aber die Dummheit, die daraus spricht, ist so groß. Wie kann man so dumm sein?
Ja. Es ist der 1. Dezember, es ist fest und flauschig, es ist der 1. Advent auch. Mhm. Und wir sind wieder da. Olli, du hast gerade eine geschmückt.
Ich
bin ein bisschen runter. Ich bin.
Ja, ich will mich heute mal. Ich will mal auf die Lampe gießen heute. Also ich wollte es gar nicht sagen. Zur Überraschung mit aller. Jetzt die zweite Dose Jack Daniels Ginger Ale trinke ich gerade.
Ich habe mich auch ein bisschen abgeregt. Mein Adrenalin ist abgebaut. Das Gut. ist genau die richtige Stimmung, um so ein bisschen organisatorisches zu klären. Es ist morgen soweit. Morgen ist Montag, der zweite Dezember. Und morgen gibt es die Tickets für den großen Fest- und Flauschig-Weihnachtszirkus.
Ab 9 oder 10 Uhr oder wann?
Ich sagte es ganz detailliert gleich. Mhm. Die Tickets stehen zur Verfügung morgen ab 10 Uhr. Aber alle Details gleich. Nur mal ganz kurz, falls ihr nicht wisst, was das ist. Wir machen einmal im Jahr, das haben wir, glaube ich, vor 4 Jahren angefangen. Ja. Zusammen mit Spotify eine große wir fahren mal raus und begeben uns unter Leute Veranstaltung und wir haben uns gedacht, weil es quasi auch das Ende unseres Jahres ist und die große Jahresendwalze dann auch immer endet, machen wir das unter dem Motto, wir sind alle milde zur Weihnachtszeit und wir wollen kein Geld mehr verdienen, sondern es geht jetzt nur noch um das große Einsammeln. Alles, was an Geld über ist, wird in den Topf geschmissen und dann machen wir 2 Sendungen an einem Abend und wer Karten kauft, der spendet auch automatisch für einen guten Zweck. Und wer mehr geben will, kann auch gerne mehr geben. Wir machen irgendwie ein Bitcoin-Wallet auf, vielleicht auch noch irgendwie so einen Spendenpot, keine Ahnung. Also wir versuchen, so viel Geld zu sammeln, wie es geht, für 4 gemeinnützige Organisationen. Zu denen kommen wir gleich. Und das ist jetzt unser 4. Weihnachtszirkus schon. Und der findet dieses Jahr statt im Gustav-Heinemann-Bürgerhaus in Fegesack. Das ist wirklich da die erste Bühne, auf der ich jemals gestanden habe. Es ist in Fegesack, in meinem Heimatstadtteil. Es ist richtig tiefste Provinz. Es ist auch eine Mutprobe, da hinzukommen. Das ist gar nicht so einfach. Man muss oft umsteigen und mit dem Bus fahren und also wenn man kein eigenes Auto hat. Und die Tickets für den großen Fest und Flauschig Weihnachtszirkus mit dem Titel Fest und Flauschig Live Once Upon a Time in Fegesack. Weil Fegesack heißt der Ort, gibt es ab morgen um 10 Uhr auf der sehr sympathischen Ticketseite eventim.de und auch nur dort. Und zwar personalisiert. Olli, du bist Veranstaltungsfreak. Du weißt, warum werden Tickets. Ja, warum werden Tickets personalisiert? Warum macht man das? Damit es keinen Schwarzmarkt gibt.
Da gibt es keinen Schwarzmarkt gibt und die Ficker das kann alles nicht auf eBay verkaufen für überteuertes Geld. Deswegen müssen wir das diesmal so machen. Wir versuchen alles, um Schwarzhändler aus dem Rennen um die Karten rauszuhalten. Und deswegen ist das einzig Logische, was man machen kann. Es gibt da so konkrete Regeln nun mal bei diesen ganzen Veranstaltern und das ist somit das Logischste, was uns eingefallen ist, damit wir das unterbinden können. Da werden sich Leute beschweren, die das zu kompliziert finden, weil sie noch nicht wissen, mit wem sie dahin düsen oder Ähnliches. Aber auch da gibt es dann die Möglichkeiten, glaube ich, nochmal, wenn man 2 Tickets hat, dass man den Namen ändern kann. Aber erstmal wird es personifiziert.
Es gibt, anders als in den letzten Jahren, jetzt keine Karten mit unterschiedlichen Preiskategorien, sondern die Tickets kosten 30 Euro plus Vorverkaufsgebühr. Es gibt allerdings eine kleine Einschränkung. Wir werden nämlich 2 Sendungen aufzeichnen und der größte Saal von Fegesack im Gustav-Heinemann-Bürgerhaus ist immer noch sehr klein.
50 Leute.
Ist immer noch sehr klein, sodass wir quasi das ganze Bürgerhaus besetzen und versuchen, das so hinzubekommen, dass alle, die ein Ticket haben, da im Bürgerhaus abhängen können. Aber man kann sich wirklich nur für eine Sendung ein Ticket kaufen und nur 2 pro Person. So, das Ganze ab morgen um 10 Uhr. Das Schöne ist, während wir da drin sind, wird auch der Weihnachtsmarkt auf dem Sedanplatz benannt nach der Schlacht von Sesam.
Ja, genau.
Früher mal gedacht Sesamplatz, aber es heißt Sedanplatz oder Sedanplatz nach einer ganz schlimmen, blutigen Schlacht im Ersten Weltkrieg benannt, wo wir uns auch nicht mit Ruhm, sondern eher mit Blut bekleckert haben. Mhm. Trotzdem, in Fegesack denkt man da irgendwie aus irgendwelchen Gründen dran zurück. Da ist auf jeden Fall ein schöner Weihnachtsmarkt, sogar eine Eislauffläche. Das Bürgerhaus wird festlich beleuchtet werden. Es wird wirklich, wirklich schön werden. Und und wir spenden alles, was wir einnehmen. Und wenn ihr mehr als 30 Euro geben wollt, dann gerne. Wir werden einen Kollektenbeutel rumgeben. Dann spenden wir alles, was wir einnehmen, an folgende Organisationen. Willst du mal anfangen? Weil
Ja, also ich spende einmal letzten zwei Jahre habe ich Greenpeace gespendet. Diesmal möchte ich gerne dem Naturschutzbund Deutschland. Das ist eine Organisation, kurz NABU genannt, die gibt es wirklich seit 1899. Die haben immer konkrete Pläne. Die setzen sich wirklich in allen möglichen Bereichen in Deutschland für den Naturschutz ein. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Organisation. Und denen wollte ich letztes Jahr schon Geld spenden. Und ich möchte das gerne Organisationen spenden, denen ich vertraue, von denen ich glaube, dass die gute Sachen machen. Ich habe mich mit denen auseinandergesetzt und würde gerne die Hälfte meiner Hälfte an die NABU, an den Naturschutzbund Deutschland spenden.
Bei mir ist es dieses Jahr, ich habe ganz lange darüber nachgedacht, weil ich letztes Jahr das auch so aufgeteilt hatte und an die niedersächsischen Gedenkstätten ein Teil der Spende ging und der andere Teil an ganz andere Organisationen. In diesem Jahr ist das nicht so einfach, weil ich finde auch in diesem Jahr ist nach wie vor wichtig, dass daran gedacht wird und daran erinnert wird, was passiert, wenn sich Leute nicht mehr verstehen und wenn Systeme auseinanderfallen und dann gibt's Krieg und dann ist es nicht so gut und dann leiden Menschen und es gibt Organisationen, die das Gedenken bewahren und die versuchen zu verhindern, dass es wieder zu Unheil kommt. Und deswegen ist es in diesem Jahr meine beiden Organisationen quasi widmen sich dem Gedenken oder der Verhinderung von dem schlimmsten Krieg nämlich. Und die eine ist, die eine Organisation steht tatsächlich zurzeit sogar in den Schlagzeilen. Das ist eine ganz alte, antifaschistische Organisation. Die Gründe hat sich gegründet aus Überlebenden der Konzentrationslager in Deutschland. Die haben sich irgendwann versammelt, die haben teilweise schon angefangen, als die SS-Leute abgezogen sind, sich zu formieren und die Keimzelle liegt wirklich so richtig in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs. Die Leute aus den Konzentrationslagern haben sich befreit und haben sich dann am Ende zu einer Organisation zusammengeschlossen und die ist deswegen auch besonders, weil man an der Geschichte dieser Organisation, die es seit 1947 formell gibt, auch sehen kann, was für eine komplizierte Geschichte Deutschland hat. Also ja. Mit der Nachkriegszeit, der nicht aufgearbeiteten Kriegszeit, der Durchsetzung der bundesrepublikanischen Gesellschaft mit irgendwelchen Altnazis, dann die Wiedervereinigung, das Zusammenführen zweier Systeme. All das spiegelt sich auch in dieser sehr alten, ein bisschen piefigen Organisation wieder. Und sie steht deswegen in den Schlagzeilen, weil ihr der Finanzminister und möglicherweise ab heute auch SPD-Vorsitzender, designierter SPD-Vorsitzender, Olaf Scholz die Gemeinnützigkeit entzogen hat. Meine erste Organisation ist die Vereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes, Bund der Antifaschisten, so heißt der, glaube ich. Ich muss mal ganz kurz, ob ich es nicht, weil es ist so ein wahnsinnig langer Titel, glaube ich, jetzt nicht. Genau, es ist die Vereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes, Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten. Und das ist wirklich eine interessante Organisation, die ist nicht so ganz ohne. Es gibt politische Parteien, die sagen, wir arbeiten mit denen nicht zusammen. Ich glaube, bis vor kurzem hat auch, wenn man in der SPD war, durfte man nicht Mitglied sein von diesem Verband. Und es ist wirklich die machen wirklich viel. Deren Symbol ist der rote Winkel. Von der DDR jahrelang unterstützt worden. Und also wirklich ein spezieller Verein und zum Ausgleich, um mir nicht vorwerfen lassen zu müssen, dass das sehr parteiisch ist, geht die andere Hälfte meiner Stimme an einen auf der anderen Seite des politischen Spektrums stehenden Vereines, der sich auch im weitesten Sinne damit, Entschuldigung, wenn ich es mal nacheinander mache, dann kann man schön zusammenfügen. Ja. Genau. Und der zweite Verband, an den das Geld geht, ist der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Und das ist wiederum ein Verein, der ungleich größer ist, ein bisschen älter. Ich glaube, der ist tatsächlich, eine Woche vor unserem Weihnachtszirkus feiert der seinen 100. Geburtstag. Der wurde nämlich im Jahr 1919 gegründet nach dem Ersten Weltkrieg. Und zwar mit dem Zweck, dass überall in Europa verstreute Kriegsgräber deutscher Soldaten, deutscher Zivilisten oder auch Opfer der Shoah gepflegt werden. Und zwar meistens von Jugendlichen, von Jugendgruppen, von internationalen Jugendgruppen. Und das Interessante auch an dem Verein, auch der spiegelt die wechselvolle Geschichte Deutschlands wieder, also zum Beispiel zur Nazi-Zeit wurde der nicht verboten, weil der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge dann gesagt hat, ja, aber wir kümmern uns jetzt auch um die ermordeten Kämpfer der nationalsozialistischen Bewegung, auch die wollen wir ja in besonderem Andenken halten. Es ist aber tatsächlich heute inzwischen ein durch mehrere Aufklärungsschichten gegangener, aber eher konservativer Verein. Trotzdem macht er tolle Sachen, die fahren zum Beispiel wirklich auf Jugendcamps, treffen sich mit ähnlich bewegten Jugendlichen aus der ganzen Welt und versuchen sich bei der Gräberpflege, also es gibt ja unglaublich viele Schlachtfelder, bei Sedan übrigens auch, passend zum Bremer Fegesacker Sedanplatz, da gibt es unglaublich riesengroße Gräberfelder, die Gräberfelder in der Nähe von Konzentrationslagern, von Außenlagern, das sind teilweise überwucherte Gräber und die werden wieder schön gemacht, werden wieder gepflegt, in Handarbeit, das Ganze muss organisiert werden und das macht eben unter anderem der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge und deswegen bekommt der, weil er quasi das Andenken der Verstorbenen ehrt und der Verband oder der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, weil er versucht zu verhindern aktiv, dass sowas nochmal passiert. Deswegen geht das Geld zu gleichen Teilen, also meine Hälfte, an diese beiden Verbände. Entschuldigung, dass ich jetzt so lange geredet habe.
Finde ich sehr gut.
Muss man ja auch so zusammengepuzzelt. Und ja. es ist wirklich, weil es verschiedene Ansätze gibt und der eine ist gemeinnützig, der andere nicht. Und es ist irgendwie, finde ich das nicht richtig. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Und du hast jetzt auch noch einen, Entschuldigung.
Nee, fand ich sehr, sehr gut. Sehr gut auch erklärt. Wenn du jetzt ein 30-jähriger Zyniker bist, wirst du jetzt sagen, Jan macht was für die antifaschistische Bewegung, Olli macht was für die alten Nazis. Das ist aber Bullshit, weil wenn du 70, 80 Jahre alt bist, dann bist du in den 50er Jahren wahrscheinlich geboren und bist ein Nachkriegskind. Und viele Menschen, die heute alt sind, und das ist halt, deswegen habe ich das gewählt, nachdem ich diesen Besuch gemacht habe beim NDR, mit dem NDR bei Senioreneinrichtung. Ich möchte nämlich jemanden was stiften, und zwar einer Organisation, die nennt sich Lichtblick Seniorenhilfe. Und ganz viele Rentner, ganz viele Leute, und irgendwann wird das vielleicht auch uns betreffen, die haben nicht mehr genug Geld im Alter. Und die sind sich die wollen nicht auf die Straße gehen oder irgendwas machen, weil sie keine Schuhe mehr haben. Die sind auch zu feige irgendwie, was heißt zu feige? Die schämen sich irgendwo Geld zu holen. Und es gibt eine Organisation, die nennt sich, wie gesagt, Seniorenhilfe Lichtblick. Und da wird vielen Rentner geholfen. Und den Verein gibt es auch schon ziemlich lange. Habe ich mir durchgelesen, fand ich gut. Und ich habe gesehen, als ich da irgendwie in dieser Seniorenresidenz war, viele Menschen können sich sowas nicht leisten, leben zu Hause, vereinsamen. Und die helfen genau diesen Menschen. Und da wir alle irgendwann alt werden, finde ich das gut, dahin Geld zu spenden. Deswegen heißt meine zweite Organisation Seniorenhilfe Lichtblick. Genau.
Das sind die vier Organisationen, an die das Geld gehen soll, was wir einnehmen mit dem Kartenverkauf oder wenn da, weiß nicht, ob es irgendwelche anderen Aktionen noch gibt. Wenn ihr eine Idee habt, wie man noch zusätzlich Geld einnehmen kann, vielleicht vor Ort oder wenn ihr Geld überhabt, dann könnt ihr das natürlich auch gerne direkt an die Organisationen spenden. Das spart uns Verwaltungsaufwand. Ihr könnt auch an andere Organisationen spenden. Und ich weiß, Stichwort
30-jähriger Zyniker. Ich werde meine Organisation auch nochmal posten. Nee, ich habe das jetzt extra gesagt, weil das jetzt direkt
gemacht kam. Weil ich das früher nicht verstanden habe. Ich weiß immer, weißt du, Harald Schmidt hat früher immer gesagt, das ist ihm alles zu kitschig, das ist ihm alles Scheiße. Und ich habe immer gedacht, irgendwie irgendwas stört mich daran. Und ich bin auch kein jetzt super emotionaler Mensch. So, aber ich finde das, warum denn eigentlich nicht? Und warum eigentlich nicht? Warum kann man nicht einmal so einen halben Moment im Jahr dann sagen, ach komm, ist doch scheißegal, ob es jetzt cool ist oder nicht.
Genau,
finde ich. Kratzen wir mal zusammen. Und wenn man irgendwie Leute hat, die das hören, dann nehmt Geld, spendet auch gerne an andere Organisationen oder es geht an diese. Das ist mir relativ schnurz. Aber alles, was wir an diesem Zirkus einnehmen, geht an diese Aktion. Und ich mache wieder ein Bitcoin-Wallet, weil das fand ich eigentlich ganz geil. Mittlerweile sind die Bitcoins so gestiegen. Und falls einer von euch nebenbei noch einen florierenden Drogenhandel im Internet laufen hat und ein bisschen Bitcoins irgendwie rumliegen
hat. Genau, ein bisschen was über hat noch von dem
ganzen. Einfach mal anonym rüberschieben. Ein oder zwei Bitcoins reichen schon. Da freuen sich andere Leute mehr drüber als ihr. Ihr wisst so ähnlich, wenn ihr das Geld ausgebt, dann kommt da sowieso die Polizei. Dann gibt's Ärger.
Genau, also ihr gebt das nur für Schrott aus, weil ihr desillusionierte Typen seid. Also tut was für die anderen da draußen. Und ja. Jan, was wollte ich denn gerade auch noch sagen zu unserem, ich hatte noch was auf dem Zettel gerade zum Weihnachtszirkus.
Weihnachtszirkus. Ich gebe dir Stichworte. Einlass für alle ab 16 Uhr. Tickets werden personalisiert. Gustav Heinemann Bürgerhaus.
Zwei Shows an einem Tag.
Seid nicht enttäuscht. Die Tickets sind günstig, aber der Saal ist klein. Wir wollen aber trotzdem zumindest so die Hälfte der Leute zum Weihnachtszirkus einladen.
Die bei der ersten Show da sind, die müssen gehen nach der ersten Show. Ihr müsst wirklich dann gehen. Ja, also.
Nein, die können im Bürgerhaus bleiben, aber wir machen dann da draußen Lounges und machen hinterher noch irgendwie Stage-Diving und hinterher da verläuft sich das. Und wir versuchen die Sendung gleich zu halten, alle von der Zeit. Aber eine Sendung nur. Wir machen zwei Sendungen. Und alle können aber die ganze Zeit im Bürgerhaus bleiben.
Das aber machen wir Meet and Greet für 350 Euro? Irgendwie noch für Special Guests oder so?
Nee, ich kann mal Barak fragen, meinen alten Kumpel Barak. Der macht das, glaube ich, wenn man möchte, für Geld. Und vielleicht gibt's noch ihr könnt für 8.000 Euro, könnt ihr dem Typen die Hand geben, der mal Barack Obama die Hand gegeben hat. Wirklich? Joko Winterscheid.
Und wieso ist der da an dem Abend, oder was?
Nee, aber Joko Winterscheid hat doch mal Barack Obama die Hand gegeben. Wir waren noch zusammen da.
Hast du ihm nicht die Hand gegeben? Nee.
Ich habe Barack, ich habe ihm auch die Hand gegeben.
Ach so, ich dachte,
du Barack und ich, wir haben uns die Hand gegeben. Ich habe keinen Bock, Leuten an dem Abend die Hand zu geben. Aber Joko hat da bestimmt Bock drauf für 8.000 Euro. Nee, ich mache das auch für 8.000 Euro. Wir sammeln Spenden für alles. Geschlechtsverkehr bitte nicht. Da sind wir schon ausgebucht, Olli und
da
ich.
Sind wir schon
ich komplett bin in meiner Heimatstadt. Du kannst dir gar nicht vorstellen, seit wie vielen Jahren ich ausgebucht bin. Für die ganzen alten Jugendlieben von früher.
Da wird einiges,
mittlerweile schon ich völlig verwachsen.
Also an
oh
dem,
Mann, oh Mann.
Ihr müsst euch also nicht wundern, wenn an diesem Abend noch ein Erdbeben mit einem hohen Ausschlag irgendwie in Fegesack zu vermerken ist, dann ist Jan Böhmermann schon im Backstage-Bereich und seine ganzen Liebschaften. Kriegen wir getrennte Räume? Haben wir einen Raum? Wie machen wir das überhaupt?
Wir müssen noch sehen, dass wir vormorgen ein Hotel buchen. Ich bleibe auf jeden Fall in Fegesack im Hotel, ganz sicher. Man kann übrigens, das kann ich mal vorweg sagen, wenn ihr morgen eine Karte habt, es gibt eine geile Möglichkeit, wenn das funktioniert, auf dem Schulschiff Deutschland, wenn das offen ist, in der Lesummündung, also wo die Lesum in die Weser fließt, da liegt das Schulschiff Deutschland. Das war mal so ein Ausbildungsschiff wie die Gorch Fack. Ein Schulschiff, also einfach so ein Museumsschiff wurde. Und da drauf ist eine Jugendherberge, da kann man in den Kajüten schlafen. Das ist wahrscheinlich wahnsinnig kalt und ungemütlich, aber auch ein Abenteuer. Also wem jetzt nicht so viel daran liegt, bequem zu schlafen, der kann tatsächlich die wenigen Betten auf dem Schiff da in Fegesack organisieren. Ansonsten gibt's einige Hotels, aber nicht so richtig viele, viele in Fegesack. Da muss man dann vielleicht mal nach Lemwerder rüberfahren oder im Auto schlafen oder
man kann sich ja, für eine halbe Stunde in meinem Hotelzimmer einnisten. Halbe Stunde bis Stunde, 150 Euro.
Geld wird gespendet.
Das Geld wird gespendet, genau. Ihr macht das für einen guten Zweck, wenn ihr euch von mir, also wenn ihr
massieren lasst,
genau. Für 150 Euro massiere ich euch auch in meinem Hotelzimmer nach der Show für 10 Minuten den Nacken.
Künstler, Musiker, Songwriter, Podcaster und Gelegenheitsprostituierter
Olli Schulz.
Für einen guten Zweck, für die Seniorenhilfe.
Ich dachte auch schon, ich mache schon richtig viel, ne? Habe ich mir überlegt. Wir machen einen Podcast, ich bin Musiker. Ich habe Fernsehsendungen gemacht, ich habe vieles erlebt, ne? Aber der Einzige, der uns beiden noch schlägt, ne, ist Klaas Häufer-Umlauf, der macht nämlich alles. Ist dir das mal aufgefallen?
Nee.
Der macht alles.
Der macht alles.
Nur
eine Teteretete.
Der macht wirklich alles. Neulich haben wir mal telefoniert, ganz liebe Grüße auch mal in diese Richtung. Aber mir ist aufgefallen, der macht ja eine Fernsehsendung, der macht ja alles. Der muss, also ein Zeitmanagement, da bin ich manchmal ein bisschen neidisch. Ich will auch gerne so viel schaffen. Ich krieg das nicht hin, Jan. Hast du gerade eine Zigarette angemacht oder einen Joint?
Hast du gerade was angemacht? Ich habe gerade eine Pille. Kennst du diese Pille mit Haschöl? Weißt du, wie das geht?
Nee.
Boah, super geil. Hat mir kürzlich ein Künstler erzählt.
Pille mit Hasch.
Kam ich da raus?
Ich glaube, wir unterhalten sich. War der gerade bei dir in der neuen Sendung? War der bei dir gerade in der aktuellen Sendung und ist mit seiner Band aufgetreten?
Verrate ich nicht.
War der auch schon mal hier?
Möchte ich nicht drüber reden. Aber ich kam da raus und dann wird er über irgendwelche Haschpillen sich unterhalten. Offenbar ist es mit einem derartigen Aufwand verbunden, Haschpillen zu sich zu nehmen. Da kann man auch gleich anfangen, irgendwie Heroin zu kochen. Mit irgendwie Feuer und Löffeln und Messern und glühenden Dingern werden da irgendwie Sachen eingeraucht und so. Nee, ganz ehrlich, dann doch lieber ganz normal herkömmlich irgendwie Ecstasy einschmeißen. Oder einfach mal gar nichts vielleicht.
Absolut, einfach mal eine Ecstasy abends zum Schlafen, zum Runterkommen reinschmeißen, Fernsehen gucken. Das ist genau. Aber hast du schon CBD-Tropfen mal probiert? Das ist ja das neue Ding. THC ohne den Breitness-Faktor. Nee,
vor mir steht ein Bier und jedes Mal, wenn ich ein Bier trinke, habe ich schon das Gefühl, der liebe Gott lässt mich nicht mehr ganz so gerne in den Himmel rein wie früher.
So schlimm bist du echt moral gestraft, ne, dass Alkohol schlimm ist.
Ach. Ich hab's nie angefangen und ich find's manchmal nur geil, weil ich habe irgendwann rausgefunden, es ist einfach das geilere Getränk abends. Ich habe sonst immer abends eine Fritz-Cola getrunken, da konnte ich aber bis 3 Uhr nachts nicht schlafen. Und das habe ich jetzt durch Bier, geht das schneller, dass man einschläft.
Ich weiß genau, was du meinst. Jan, ich würde jetzt gerne noch, bevor wir jetzt gleich zum Hauptthema, zum großen Happening kommen, nochmal einen Song auf die Playlist packen. Ne? Denn außerdem, hier mein Mischgetränk, das drückt ganz schnell auf der Blase. Ich würde jetzt gerne nochmal raufpacken, bevor wir die großen 5 Fick-Berufe machen. Alberta Cross, eine Band, die ich sehr schätze, die ich richtig gut finde, schon seit dem ersten Album. Und jetzt kommt die neue Platte raus. Und irgendwie, weil ich diese abfeier, hat mich der Sänger angeschrieben, hat mir die neue Platte schon geschickt. Und ich liebe die Platte. Geil. Geil, dass ihr mir das Gefühl gibt. Also
geil.
Wenn Robbie Williams sich meldet, dann meldet sich hier Carina, meldet sich und dann meldet sich
Carina!
Und der Sänger von Alberta Cross meldet sich auch noch. Bei mir ist richtig was los. Zum Glück haben wir den Podcast.
Hast du eigentlich noch Kontakt zu Dieter, nachdem ihr euch im Fischereihafen getroffen hat.
Oh nee, da gab es auch wieder Ärger. Ein paar Leute haben sich beschwert und da habe ich so richtig emotionale E-Mails bekommen. Warum hast du denn das Foto von der Insta-Seite wieder mit Dieter Bohlen gelöscht? Schämst du dich? Immer dieses Indie-Verhalten, immer dieses nee, ich will nicht dazugehören. Dieter Bohlen ist wahrscheinlich ein korrekter Typ und so. Das kann alles möglich sein. Aber ich glaube nun mal an Karma und ich glaube, dass wenn du in diese Welt hineingerätst, ein anderer Teil deiner Welt sich verschließt. Und das möchte ich nicht. Ich wünsche Dieter Bohlen alles Gute für seine Musik, für seine Leidenschaft, für seine junge Freundin und für da draußen den Tötensinn. Ich habe Respekt für seinen Lebenswert, aber ich möchte nicht da reingezogen werden, weil ich glaube, ein anderer Teil, das ist so, der wird dann verschwinden. Und irgendwann, wenn ich dann tot bin und an meinem Sterbebett bin, denke ich, scheiße, hätte ich mich damals niemals mit Dieter Bohlen angefreundet. Dass irgendwie so ein Ding passiert. Und davor habe ich Angst. Aber dann macht man sowas. Das ist Aberglaube. Das heißt aber nicht, dass ich mich dafür schäme oder ihn hasse. Ich schäme mich für sehr wenig Sachen, sollten die meisten mitbekommen haben. Dieses Lied jetzt, was ich noch raufpacke dazu, ist von Dieter Bohlen, oder? Warte, von mir ist echt Dieter Bohlen.
Nee, lieber nicht.
Das ist auch schon wieder Bad Karma, nicht Dieter Bohlen. Nee, Bad Karma.
Ich mach ein Lied drauf, was uns beide irgendwie verbindet. Das habe ich letztens zum ersten Mal wieder gehört, nach langer Zeit.
Uns beide?
Und zwar, weil das unsere beiden künstlerischen Welten gefügt hat, und zwar im Jahr 2017. Der Song heißt When You Are Near To Me und ist von Konstantin Grobber, Get Well Soon und Cat Funky.
Super.
Das ist wirklich ein guter Song.
Mega
Song. Wirklich ein ganz guter Song. Und wir sind gleich wieder dabei, Fest und Flauschig, am ersten Advent. Und nicht vergessen, morgen 10 Uhr eventim.de. Nur da gibt's die Karten, personalisiert für den Weihnachtszirkus. Und dann sehen wir uns alle in Fegesack, in meiner Heimat. Ich mache auch vorher noch ein bisschen Reiseführer und ich sag dir die coolsten Hotspots. Vielleicht kann ich gleich schon ein bisschen die coolsten Hotspots.
Ich habe noch eine Idee, eine Sache noch ganz kurz, Jan. Hä? Wollen wir beide einen großen Tapezierstand im Vorraum des Gustav-Neumanns-Gebäudes, wie das heißt?
Gustav-Heinemann-Bürgerhaus.
Gustav Heinemann, Bundespräsident gewesen. Gustav Heinemann, Geburtshaus.
Gustav Schweinesau.
Gustav Heinemann Geburtshaus. Bevor wir auftreten, im Vorraum, beide einen Tapeziertisch, wo wir Flohmarkt machen. Ich bin mir sicher, ich kenne deine Wohnung. Du nimmst einen blauen Müllsack mit Scheiße mit, ich einen mit. Und das vertickern wir noch, jeweils Freunde von uns. Jeweils gibt einen, wie Flohmarkt verrückt. Wie Community Time.
Wahres für Rares. Ich bring was mit. Weißt du, was ich letztens überlegt habe? Ich habe ja mal diese Ausstellung gehabt im NRW-Forum und in Graz im Künstlerhaus. Und da haben wir noch ganz viele Exponate, die liegen in so einer Lagerhalle. Und wir haben kürzlich überlegt, ob wir die eventuell versteigern sollen für einen guten Zweck. Und vielleicht nehme ich so ein paar Sachen mit, die man dann da eventuell... Wir können eine Versteigerung auf der Bühne machen.
Ja, das klappt dann. Nach 3 Minuten haben wir dann immer keinen Bock mehr da drauf. Deswegen sage ich Tapeziertisch im Vorraum.
Aber tapeziert, und was ist, wenn wir dann die Sachen nicht loswerden, an denen unser ganz... Wenn du deine 7 blauen Kläuse da verkaufst und dann will keiner die haben, und dann stehst du da eine halbe Stunde rum und so ein bisschen traurig.
Ich habe die Monopolstellung der blauen Kläuse in Deutschland. Da wird nicht einer von verkauft, Jan. Echt jetzt. Falls einer noch einen blauen Klaus hat, ne, von Wendelin und Wim, Wum und Wendelin. Der blaue Klaus, ich sammle sie alle. Ich möchte gerne, dass es nur noch ich sie habe. Dass du später so Leute, ich hätte so gerne so einen blauen Klaus, dann musst du zu Olli Schulz aufs Land fahren. Und da muss man bei mir vorstellen.
Hast du so ein Tresor wie Fort Knox, bewacht wie Fort Knox, wie das grüne Gewölbe in Dresden. Diese kulturelle Identität von Olli Schulz manifestiert sich in der großen blaue Klaus-Sammlung in so einem fetten Tresor und auch völlig wirr mit so ganz langen, dünnen Haaren dann nur noch und mit ganz langen Fingernägeln.
Ich bin selber mutiert zum blauen Klaus. Ich sehe selber aus wie der blau. Ich mache mich auch blau an.
Olli, ich muss mal kurz Päuschen machen. Ich muss hier mal kurz Dinge erledigen, dies, das. Und wir sehen uns gleich wieder bei Fest und Flauschig an. Dann geht es um die großen 5 Berufe.
Es ist eine Sendung wie ein Autounfall. Alter, man will einfach nicht zuhören, aber man muss wissen, wie es weitergeht. Das ist der Wahnsinn. Bis gleich.
Ich habe gestern einen Brief gekriegt. Aber aus Elmshorn. Aus Elmshorn. Machen Sie sich mal einen Begriff. Elmshorn. Das gehört zu Schleswig-Holstein oder so. Elmshorn. Richtung Kiel mäßig. Elmshorn. Mach ich nicht. Elmshorn. Nö. Elmshorn. Das gehört zu Schleswig-Holstein oder so. Elmshorn. Richtung Kiel mäßig. Elmshorn. Nö.
Nö. Fest und Flauschig hier, eine Sendung wie ein Autounfall. Es ist der 1.12. oder wenn ihr jetzt am Montag hört, ist es auch schon der 2.12. Heute ist der Tag, wenn das der 2.12. ist, ab dem die Tickets für den Fest und Flauschig Weihnachtszirkus erhältlich sind, ab 10 Uhr bei Eventim. Das am Montag, 2.12. 10 Uhr bei Eventim. Tickets. So,
gerne, eine Sache muss ich kurz mal loswerden. Ich habe letzte Sendung haben wir über Rosenkohl geredet. Ich habe wahnsinnig viele Rosenkohlgerichte bekommen. Viele kannte ich auch schon. Dankeschön. Hört auf, mir Rosenkohlgerichte zu schicken. Noch wichtiger, liebe Supermärkte, ich habe von verschiedenen Supermärkten Nachrichten bekommen. Ich könnte erwähnen, dass es jetzt super Rosenkohl schon mal geputzt in der und der Filiale gibt. Ey, wir sind nicht so eine Influencer-Sendung. Wir machen gerne mal Werbung, weil uns danach ist, aber nicht, weil ihr uns dazu auffordert. Ja. Würden wir niemals machen.
Leider auch Werbung immer ohne Geld. Also leider, ich habe wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, I swear by the moon and the stars in the sky, noch nie in meinem ganzen Leben Werbung für Geld gemacht.
Aber mich ärgert das ganz schön, dass ich so wenig Geld gekriegt habe für die ganzen Impulse, die wir hier in der Sendung ausstrahlen. Es gibt so, hier, Checkpoint Ali, ne? Gibt's drei, kenne ich inzwischen drei verschiedene
Spät. Und weißt du noch diesen Sixt-Werbespot bei Klaas erster Sendung?
Oh,
glaubst
du,
dass ich da einen Cent für bekommen habe? Gar nichts. Im Nachhinein total bescheuert. Nichts.
Einfach ganz dumm. Hast du diese?
Ich musste die noch überreden, dass wir das machen.
Ich habe so viele Autos von Sixt gemietet, nur deswegen, weil ich dachte, ich krieg da was günstiger, weil die mich erkennen, weil wir zusammen irgendwie eine Connection haben. Nix. Ja. War nicht so richtig gut, aber ich hatte noch ein paar Sachen. Die zweite Dose, jetzt merke ich sie langsam hier. Jetzt merke ich langsam den Alkohol im Körper.
Darf ich an dieser Stelle mal ganz kurz sagen, weil ich habe mir haben Leute ganz viele E-Mails geschrieben, das Rezept für Salzgemüse. Wie macht man das?
Ja.
Das ist eigentlich total einfach.
Ganz einfach dafür, mit dem Penis. Einfach nur ein Penis. Brauchst einen Penis und Gemüse.
Olli, ich weiß nicht, ob wir es noch hinbekommen heute, die großen fünf, wenn jetzt der Jack Daniels Ginger kickt bei dir.
Nein, so deutlich kickt er nicht. Na, schon gut. Mal erzähl dir, wie man das Salzgemüse
macht. Salzgemüse. Und zwar nimmt man einfach Suppengemüse. Das kann also zum Beispiel Sellerie sein, Knollen oder Stangen. Wobei Knollen immer ein bisschen besser ist, weil der weniger Feuchtigkeit hat. Karotten, Lauch, Frühlingszwiebeln, Knoblauch, Zwiebeln und Petersilienwurzel. Pastinake geht auch. Und das macht man alles in der Mischung, wie man das gerne hätte, wie dann später die Brühe schmecken soll. Macht man das klein. Am allerbesten geht das entweder in der Moulinette oder in einem Fleischwolf. Macht da ganz kleines Granulat draus. Man kann das sogar noch richtig, richtig klein machen, zu einer Art Paste. Mit einem Pürierstab. Ich habe es gerne so ein bisschen, dass die Stücke wirklich noch erkennbar sind. Das finde ich immer ganz schön in Suppen und so. Und
schrumpfen die da drin? Wenn du Schrumpfgemüse?
Nein. Nee. Man macht erstmal das ganze Gemüse ganz klein und alles auf einen Haufen. Dann mischt man das schön durch. Dann legt man, das kommt in eine große Schüssel, dann legt man auf diese Gemüsemasse einen Teller. Und zwar so, dass der Teller noch absacken kann. Da muss man nämlich erstmal eine Nacht die Feuchtigkeit da rauspressen. Die muss da raus, weil das sonst sehr schnell schlecht wird. Wenn man die Feuchtigkeit rausgepresst hat, also man stellt auf diesen Teller, der auf diese Masse draufkommt, noch einen schweren Topf oder einen Ziegelstein oder sowas und dann presst das über Nacht die Feuchtigkeit raus, dann gießt man die ab und dann hat man eine relativ trockene Gemüsemasse und die mischt man dann im Verhältnis entweder 1:1 oder 1:2, je nachdem wie salzig man das gerne hätte, mit Meersalz. Und das rührt man gut um und füllt das dann einfach ab in Weggläser, die man vorher einmal desinfiziert oder einmal ausgekocht hat, damit da nichts schimmelt. Und dann hält das eigentlich anderthalb Jahre. Kann man das stehen lassen. Wenn man es anbricht, kann man es dann auch in den Kühlschrank tun. Man kann es aber auch in den Keller stellen. Das hält wirklich ewig. Und man kann das so als Basis für Suppen nehmen. Ganz einfach. Und man kann auch die Rezeptur verändern, je nachdem, wie man es gerne hätte. Man kann da meinetwegen auch noch zwei Knoblauchzehen mehr reinmachen oder Schalotten nehmen oder man nimmt kein Sellerie, keine Ahnung, was man möchte. Oder mehr
Karotten. Ideen rein. Ich lasse euch selber mal ein bisschen was einfallen. Ein bisschen fantasievoll.
Ja, ganz
einfach,
genau.
Tut einfach Schrauben, und bitte, Schlüssel, Würfel,
ganz
einfach
liebe Grüße an alle Leute, die mir jetzt die Flammlachspreise für den Flak schicken.
Oh, das reicht mir auch. Bitte alle an Jan schicken. Nicht mehr.
Ich habe den Überblick verloren. Ich habe wirklich den Überblick verloren. Und ich muss sagen, ich habe dieses Jahr schon, ich war seit letzte Woche Montag, sind in Köln die Weihnachtsmärkte auf. Und ich bin zweimal schon von der Arbeit in der Mittagspause auf den Weihnachtsmarkt, auf den Neumarkt gefahren in Köln und habe Flammlachs gegessen. Beim Original, bei der Firma Traber. Ist bei 8 € momentan in Köln. Letztes Jahr waren es noch 7 €. Ich möchte aber ganz liebe Grüße. Das war ein geiler Gag und so. Aber ich kriege meine Instagram-Nachrichten nicht mehr organisiert, weil da andauernd Flammlachs-Kurse reingehen. Der günstigste Flammlachs-Kurs kommt, glaube ich, aus Berlin. 5 €. 5 €. So günstig war es nirgendwo.
Der ist aber sehr günstig. Ist gestreckt mit Hundekot. Ist der.
Unauffällig mit Hundekot.
Gestreckt.
Genau, eine Hasenheide.
Sehr unauffällig.
Lecker, aber schmeckt ein bisschen nach Scheiße. Kann nicht sein.
Ach, super kann günstig. Nicht sein, aber super günstig. Hat ja klein, ein bisschen Kotgeschmack, mein Gott. So, viele wünschten sich diese Rubrik. Viele haben sich das gewünscht. Die Nachrichten, sie sind eingetrudelt wie die Bowlingkugeln bei den Kegeln. Geiler Vergleich. Hier sind für euch wieder mal.
Ja. Die großen fünf definieren
Yes. Also die großen fünf Berufe, in denen viel gebumst wird, das ist ein Vorschlag aus der Community und wir sind natürlich so Community-Bücker. Es ist ganz wichtig, dass wir alles machen, was ihr uns sagt und in diesem Fall machen wir das auch. Und ja, ich fange mal an, okay?
Fang du mal einfach heute an mit den großen fünf Berufen, in denen wir uns vorstellen könnten, dass am meisten Geschlechtsverkehr und sexuelle Handlungen vonstatten gehen. Beidseitig gewählte Handlungen.
Also nicht genau, aufgedrungen, also, sondern einfach freiwilliger
obwohl
Sex.
Obwohl, ich muss sagen, mein Platz 5, das könnte schon mal schwierig. Okay, fang du mal an.
Auf Platz 5 bei mir, ich überschreibe es mal mit Hotelgewerbe, Hotellerie. Es ist ohnehin ein sexuell aufgeladener Ort. Hotels werden gemietet von Leuten für sexuelle Tagesausflüge. Es wird in der Nacht viel gebumst. Es wird viel mit Körperflüssigkeiten rumgeschleudert. Das Mietwagenprinzip. Don't be gentle, it's a rental. Das gilt auch fürs Schlafzimmer. Und entsprechend überträgt sich das natürlich diese ganze spermageschwängerte
Luft.
Scheidenfeuchtigkeit geschwängerte Luft, die überträgt sich auf die Mitarbeiter. Es wird viel gevögelt. Auch unter anderem deswegen, weil in der Hotellerie, das ist ja das Tolle an einem Hotelgewerbe, es müssen alle erstmal, wenn du was werden möchtest in der Ausbildung, wenn du überhaupt im Hotelgewerbe was werben möchtest, dann musst du alles mal gemacht haben. Ja. Das heißt,
also auch
du
Geschlechtsverkehr musst, mit dem Kunden.
Du musst als jemand, der ein Hotel eines Tages leiten möchte, und das sieht man denen auch immer an. Leute, die Hotels leiten, haben das von der Pike auf gelernt. Ich weiß gar nicht, ob es in irgendwelchen anderen Berufen, wo es auch nach außen um so viel Prestige geht, das auch so ist, dass man nämlich im Hotelgewerbe alles machen möchte. Wenn man Hoteldirektor ist oder werden möchte, muss man auch erstmal 3 Monate lang Betten beziehen. Dann muss man lernen, wie Roomservice funktioniert.
Ja, das stimmt.
Dann muss man in der Küche mitarbeiten. Du musst alles machen. Und das bedeutet, dass die Mitarbeiter auch untereinander in allen Abteilungen sich kennenlernen. Und da findet ganz natürlich extrem viel Geschlechtsverkehr statt. Und ich muss eine private Geschichte erzählen. Und ich weiß nicht, ob ich sie schon mal erzählt habe. Ich war vor kurzem in einem anderen Land und habe eine Nacht in einem sehr guten Hotel übernachtet. Und mitten in der Nacht
klopft
ging
es an die Tür
auf.
Ja. Oh,
nee, habe ich das erzählt schon?
Nee.
Und ich hatte eine wahnsinnige Angst. Und die Tür ging nicht nur, klopfte, es ging auf, die Tür ging auf. Und es kamen Leute rein, mitten in der Nacht um 3.
Aber nicht wegen Geschlechtsverkehr.
Und es war ein sehr großes Zimmer, nicht so ein Zimmer, wo ein Bett ist und die Tür direkt daneben, sodass ich sehen konnte, was los ist, sondern es war ein Flur zwischen dem Bett und mir. Und ich bin wach geworden davon und hatte wahnsinnige Angst, weil es gibt nichts Schlimmeres, als in einem fremden Zimmer zu sein, in einer fremden Stadt, in einem fremden Land. Auf einmal mitten in der Nacht geht die Tür auf und jemand kommt in ein Hotelzimmer. Und dann bin ich wirklich, mit der allerschlimmsten, wirklich Polizistensohn,
Phobie, gegen Menschen, alles mit Panik.
Polizistensohn-Stimme durchsetzen am Fegesacker Bahnhof.
Wer ist da?
Bahnhof.
Hast du gesagt, wer ist da? Nee.
Ich habe so richtig aus dem, richtig das Zwerchfell. Ey! Und ich kann wirklich, auch wenn man mir das nicht ansieht, ich kann sehr angsteinflößend sein, wenn ich möchte. Da habe ich so einen strengen Blick drauf und dann bin ich wach geworden und hab ey gerufen. Und dann hörte ich nur so ein oh. Und dann sind die wieder verschwunden. Und am nächsten Morgen bin ich zur Rezeption gegangen und habe gesagt, was war denn da? Letzte Nacht, ey, wahnsinnige Panik. Letzte Nacht in dieses Hotel, war wirklich ein tolles Hotelzimmer, ein tolles Hotel. Ja. Da sind Leute reingekommen und zwar nachts um 3 oder 4. Was war denn da los? Und dann haben die angefangen, die Sicherheitskameras auszuwerten. Und ich dachte schon, alter Fuck, der Mossad oder keine Ahnung, der iranische Geheimdienst. Ist es jetzt irgendwie, der BND will mir ans Leder. Was
oder
ist los?
Oder einfach nur Christol und Mario Barth, die sich zusammengetan haben, um dich endlich zu vernichten.
Ja, nee, und dann war es folgendes, und zwar fand im Hotel eine große Veranstaltung statt, eine Party statt. Es war nämlich eine Nacht von Freitag auf Samstag.
Oh ja.
Und am Ende waren alle Gäste weg und das Personal hat aufgeräumt und dann habe ich nun unglücklicherweise ein Zimmer zugewiesen bekommen, was nicht so oft belegt ist. Ich wollte Leute beeindrucken und ich habe ein großes Zimmer. Ich hatte ein neues Date, ich habe gesagt, Papiano ist nicht mehr so und Ich wollte mein Date beeindrucken, habe ein großes Zimmer gemietet. Na und so what? Why not?
Absolut, du kannst es dir jetzt gerade mal erlauben. Hast du gemacht.
Ja, genau.
Und dann hat sich folgendes
War das ein großes Zimmer, was offensichtlich nicht so oft besucht wird. Und dann war das wohl, das haben die dann rausgefunden, durch Sichtung der Hotelchef ist gekommen. Alle mega sorry, erst haben sie mir es nicht geglaubt. Und dann haben sie tatsächlich, weil das so ein gutes Zimmer war, dass vor dem Zimmer selbst im Flur eine Kamera war, Infrarot, der ganze Weg dahin, total Security und so, Präsidentensuite-mäßig. Und dann haben sie rausgefunden, dass tatsächlich, nachdem die Gesellschaft zu Ende war, der Koch und eine Mitarbeiterin aus dem Hotel gesagt haben, ey, wir haben ein Zimmer im Hotel und da ist nie einer. Ich habe so eine Karte, da kann ich, und da gehen wir rein und da wird gefickt. Und dann sind die in mein Zimmer, wussten aber nicht, dass offensichtlich das Einzige, dass da jemand drin schläft.
Dass jemand im Fickzimmer schläft, ja.
Und das warst du. Dann wollten die wirklich, da ist das offensichtlich das Zimmer, was dann von dem Hotelpersonal öfter mal, weil es nicht so oft besucht wird, da geht man mal zum Bumsen in die Präsidentensuite oder in so ein großes Zimmer. Und ich muss aber gestehen, ich habe das Zimmer nicht, ich sage nur, weil damit mir nicht hinterher schreibt, Böhmi holt sich die teuersten Zimmer. Ich wurde abgegradet, weil der Hotelchef gesagt hat, hier guck mal, are you not the Jan Böhmermann?
Aber das nimmst du, also, yes. Wenn dich einer erkennt und dich da also so ein Privileg dir verschafft.
Ey, ganz
das
ehrlich, nimmst wenn, du einer dann sagt, an, ne? Wenn einer sagt, ich grade dich ab, aber natürlich hundertprozentig. Ich komme aus einer Familie, wo mitgenommen wird, was, habe ich nicht richtig, erzählt, wie die sich um die besten Sachen schlagen immer bei uns. Es wird mitgenommen, was geht, und es wird einfach nichts gegönnt. Und wenn man mal kurz den kurzen Moment in seinem Leben in der Sonne steht, dann muss man auch, wenn man ein Upgrade bekommt, Alter, warum denn nicht? Wenn man dann jetzt, ich würde never ever das bezahlen, aber wenn ich ein Upgrade bekomme, sage ich ja. So,
und dann haben sie sich
abgesprochen, genau, ja. und dann wussten die auf jeden Fall nicht, dass da gebumst wurde, und dann haben die gebumst, wollten die bumsen, dann lag da aber einer drin, und deswegen, seitdem denke ich, es wird einfach viel gebumst, und natürlich machen die das. Warum auch nicht? Ich würde es nicht anders machen. Man hat so eine Karte für alle Zimmer, und dann, wenn man denkt, da ist ein Zimmer frei, ja klar, warum denn nicht? So,
Hotelgewerbe.
Sorry.
Kann ich gut verstehen. Nee, hast du sehr gut. Ja, denke ich auch immer. Andererseits sehen die alle immer so gestresst aus, dass ich nicht weiß, ob die dann zwischendurch mal Zeit haben, um sich da so richtig fallen zu lassen in so eine sexuelle Illusion. Mein Platz 5 ist, glaube ich, schon viel sexueller, und zwar Yoga-Lehrer und Lehrerinnen. Da glaube ich, dass da sehr viel Geschlechtsverkehr. Freundin von mir ist Yoga-Lehrerin, da sieht das so aus, als wenn die also regelmäßig Geschlechtsverkehr hat und dass die so körperbetont sind, dass viele ein Stück von denen...
Woran erkennst du das denn, dass sie regelmäßig...
Die erzählt mir das auch manchmal. Aber es ist einfach so, dass Leute, die sich gut mit ihrem Körper verstehen, die da irgendwas haben, andere Leute bewundern, die sind dann geil auf die, und die haben wahnsinnig viele Bewerber, Possibilities, weil die auch so körperlich, und wenn du auch jemand bist, der körperlich so yogamäßig und so, dann guckt man sich so in die Augen und sagt, ja, du machst so einen geilen Körper und du auch, und das zieht einen so an, und ich glaube, diese Yoga-Lehrer, die haben diese Matten nicht nur immer, die laufen mit diesen Matten immer rum, weißt du, die immer zum Yoga-Event müssen, aber die Matte gibt's auch, damit man zwischendurch irgendwo mal kurz vögeln kann. Das ist eine Yoga-Fickmatte auch ein bisschen, und ich glaube, dass da einfach generell, weil es ist so Körper, die sind so rein, die nehmen keine Drogen, kein gar nichts, haben eine aufgeweckte Libido und sind auch körperlich, also die sind für mich unerreichte Menschen für mich.
Es ist
also
auch nah an dieser ganzen Tantra-Sache dran, das ist ja die Grenzen sind ja fließend, und da wird dann eben aus so einer Yoga-Übung der gemeinsame Kranich, wird dann auch mal schnell irgendwie so eine Lomi-Lomi, Tantra-artige Angelegenheit.
Was ganz klein anfing, was der grüßende Hund oder sowas anfängt, das endet meistens mit dem keuchenden Lappen. Also meistens fängt mir hier mit dem der aufgehende Hund oder so heißen diese Sachen, die sie machen. Was mit dem aufgehenden Hund anfängt, endet meistens mit dem ejakulierenden Hund. Und das ist meistens so, weil im Yoga da ist alles, was dich ablenken könnte von einer Sexualität, ist nicht vorhanden. Und diese Yoga-Frauen vor allem, die ich so sehe, die mit ihren leichten Hosen und ihrem immer so milden Lächeln durch den Prenzlauer Berg.
Die leichten Hosen, das stimmt, so eine leichte Hose,
und die gehen so schwebend so, und die haben so, sie haben so 2-3 Tätowierungen, haben die meistens oft an so einem, also im Unterarm oder da, so ein Zeichen.
Das ist aber aus Indien, nicht aus Deutschland, von einem Trip.
Und meistens siehst du dann irgendwann, und dann, neulich war ich beim Italiener und habe mit einem Kumpel gegessen, und da saß so eine schöne Yoga-Frau am Nebentisch. Und dann kam natürlich so ein ultimativer Ficker vorbei, so ein Südländer mit so längeren, gelockten Haaren, so der auch so Yoga macht. Und die haben sich schon angeguckt, die haben sich nicht geküsst, aber es war klar, dass sie später noch Geschlechtsverkehr haben. Weil er auch so jemand war, der sah so braun gebrannt, vielleicht war auch einfach ein Deutscher, der auf Ibiza war. Aber er sah aus wie der ultimative Typ, der ihr heute Abend, also danach wird er noch philosophiert, dann gibt's neue, er kriegt sie immer damit, dass er jedes Mal eine neue Yoga-Übung aus Indien mitbringt. Und sie ist also, da kommen wir nicht rein mehr. Da können wir mit unseren stinkenden Füßen, unseren dicken Beinen.
Dick Bäuchen. Da ist nicht mehr viel Yoga. Bei mir auf Platz 4 der großen 5 Berufe, in denen viel gebumst wird, es ist die Bundeswehr. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass bei der Bundeswehr, das gehört wirklich zu
dieser Organisation. Aber da ist doch ein großer Männerüberschuss, oder?
Und das ist nämlich genau das Ding. bei der Bundeswehr, das kannst du mir nicht erzählen, dass da nicht Menschen in den Grenzbereich ihrer eigenen Heterosexualität geraten. Wenn die da mal so ein paar Jahre zwangsverpflichtet in irgendeiner Kaserne in der brandenburgischen Provinz vor sich hin
brüten,
dass da nicht aus dem Gruppenwechsel in der Dusche sich nicht auch schnell irgendwie mehr entwickelt. Hinterher, als Reservist gehen die dann alle wieder in ihre Familien, aber es wird viel rumprobiert bei der Bundeswehr. Und ich kann mir vorstellen, dass das ein Riesenfaktor ist. Es ist auch ein Riesenproblem seitdem, übrigens, das weiß ich noch, ich habe als Journalist schon gearbeitet, da wurden erst Frauen zugelassen zur Bundeswehr. Das ist wirklich erstmal gerade 15 oder 18 Jahre her, dass Frauen auch aktiv kämpfen dürfen. Da siehst du mal, wie lange das gedauert hat. Und seitdem ist da, glaube ich, noch mehr los. Da würden auch alle Bereiche der Heterosexualität ausgelotet. Aber es wird immer schon, glaube ich, viel gevögelt bei der Bundeswehr. Aber so heimlich, don't ask, don't tell. Platz 4 bei mir, die Bundeswehr. Es wird viel gevögelt. Gerne Vögelgeschichten, anonym, immer bei Instagram.
Genau, schickt uns eure schönsten Vögelgeschichten.
Von der Bundeswehr aber nur.
Mir hat einer eine Geschichte, als wir über Pornos neulich geredet haben, wie schwer das früher war, an Pornos noch ranzukommen oder auch im Internet, als es nicht die ganzen Seiten gab oder man noch kein Internet hatte. Und mir hat einer geschrieben, er hat dann aus dem Nachbarhaus mit einer Freundin eine Affäre vorgegaukelt, obwohl sie gar nicht sein Typ war. Nur weil sie hatte morgens immer, musste sie zu Unterricht, hat er bei ihr gepennt. Und wenn sie schon in der Schule war, hat er sich Pornos über ihr WLAN runtergeladen, weil seins zu schwach war. Und nur deswegen war er mit ihr zusammen. Also wirklich, Männer können so niederträchtige Schweine sein, manchmal. Wenn es um die Geilheit geht. Auf Platz 3 bei mir, ne? Oder 4?
Wir sind auf Platz 4.
Auf Platz 4 sind wir. Ich glaube, das Schausteller, so, ich bin gerade über den Dom gegangen und über den Rummel, dass da auch viel, weil oft sind das auch junge Girls, ich wundere mich immer so, an so einem ganz normalen, irgendwie so einem, wie heißt das nochmal, Schmalzgebäckstand, stehen manchmal so Ischen mit gemachten Nägeln, total aufgetunt und stehen die ganze Zeit da im Kalten und ich denke, die würden sich da nicht hinstellen, wenn es nicht irgendwas zu holen gibt. Und ich glaube, wenn abends die Schicht im los ist, wenn es vorbei, wenn der Rummel, nach dem Rummel beginnt der Rammel. Und zwar direkt im Wohnwagen. Weil das ist ja das Geile. Die haben
diese ausziehbaren Riesenwohnwagen. Ja. Riesige Wohnwagen. Und das Geile ist, wenn die zusammenziehen, dann können die einfach aneinander koppeln. Und wenn die Beziehung vorbei ist, dann fahren die wieder ihrer Wege. Wie geil das so eine modulare Wohnweise auch für Beziehungen ist. Die müssen nicht lange halten.
Dann sagt Igor nämlich Igor vom Breakdance, ich geh nochmal zu Steffi vom Schmalzgebäck nachher rüber. Und dann sagt Steffi, aber Steffi ist nicht da, weil Steffi ist nämlich beim Carsten von der Achterbahn. Und Carsten ist aber auch nicht da. Der ist nämlich gerade irgendwie... Der ist irgendwie bei Ingrid
vom Breakdancer.
Vom Breakdancer, genau. Und so ist das da, glaube ich. Es ist ein buntes Treiben, es ist eine Parallelwerk. Du kommst ja nicht ran. Diese ganzen Wohnwagen sind dahinter aufgebaut. Das ist eine kleine Stadt. Und da glaube ich, also das wünsche ich mir jedenfalls, weil es ist auch echt ein scheiß harter Job, die irgendwie immer rumzureisen, dass da viel, viel sexuelle Handlungen stattfinden. Also ich Schausteller mein Platz 4, ja.
Kommt man eigentlich in diese Schaustellerwelt, wenn man Bock hat, kommt man da einfach so rein? Ich glaube, es ist nämlich close Angelegenheit.
Hast du Achterbahn, die Doku gesehen über diesen Typen, der damals hier den Spreepark hatte und dann abgehauen ist nach Chile? Ist eine ganz tolle Doku.
Ja, hab ich gesehen.
Und ich glaube auch die Kinder von dem und so, die haben das dann so weitergemacht, diesen Job. Ich glaube, du bleibst da drin. Das wird dir so, Schausteller ist so ein Beruf, den du für dein Leben machst.
Ich mache ergänzend dazu auf Platz 3 den Wochenmarkt. Habe ich lange Jahre Erfahrung auf dem Sedanplatz in Bremen, wie gesagt. Also direkt angrenzend ans Gustav-Heinemann-Bürgerhaus. Da ist aber am Samstag ein Wochenmarkt. Und da habe ich lange Jahre verkauft. Und ich wusste genau damals schon, auch obwohl ich sehr jung war, noch, ich glaube 15 oder so, oder 14, wusste ich, dass damals schon, da war viel zwischenmenschliche Stimmung zwischen den einzelnen Ständen. Und es wurde viel auch fremdgevögelt. Und weil Alkohol auf dem Wochenmarkt halt immer noch so ein Riesending ist, weil man steht wahnsinnig früh auf, man kommt vom Großmarkt, die Leute sind nachts um 3 wach. Es ist ein extrem anstrengender Job. Das hält man oft nur mit Alkohol durch. Und dann gab es da eben einmal im Jahr diese große Kohlfahrt, wo sich das entladen hat und wo dann diese ganzen Affären und diese ganzen aufgestauten Gefühle aufgebrochen sind. Und da hat man dann nicht nur zwischen den Zeilen, sondern relativ deutlich mitbekommen, dass auch übers Jahr da mal schnell irgendwie der Fischmann was hatte mit der Orangenverkäuferin und der von den Hühnern hat er mit der Wursttante was angefangen. Und unterm Sedanplatz ist eine Tiefgarage und da sind so Toiletten und auf den Toiletten,
da wurde hat noch nie einer groß oder klein gemacht, da wurde nur eine Menge andere Sachen gemacht wahrscheinlich.
Genau. Also bei mir Platz 3, Wochenmarkt und ich sag mal so die ländliche, im Verkauf tätige Bevölkerung.
Ja, bin ich mir auch sicher, das ist nämlich stille Wasser, sind tief. Viele fragen sich, wo bleiben die Handwerker hier? Bei mir kommt noch keiner. Auf Platz 3 sind für mich die Narkoseärzte. Immer wenn ich irgendwie die haben ja auch alle Möglichkeiten. Erstmal, ich will das jetzt mal einfach so im Raum, aber als Narkosearzt kannst du eine Menge Geschlechtsverkehr haben, ob der andere will oder nicht, wenn du jedenfalls die Sachen von der Arbeit mit nach Hause nimmst. Das will ich jetzt hier gar nicht. Also, aber ich habe mir ist aufgefallen, als mir die Weisheitszähne gezogen wurden und auch als meine Hand operiert wurde, ich war in Vollnarkose und es waren immer
Mund nach Penis geschmeckt.
Der Mund hat nach Penis geschmeckt und auch irgendwie hat alles wehgetan. Nein, was ich sagen will ist, das waren immer bildschöne Menschen. Und erstmal glaube ich auch, dass das natürlich, also Sex auf Drogen und so, keine Ahnung, wie es auf Propofol ist, ob du dann überhaupt noch irgendwie dich bewegen kannst. Aber ich glaube, also generell Ärzte ist eh klar, aber die Narkoseärztin, die mir die Narkose gegeben hat, als ich eine, das sage ich jetzt mal ganz prollig hier, die mir die Narkose gegeben hat für die Weisheitszähne, da bin ich mit der Erektion eingeschlafen, weil die, ich bin glaube ich auch ohnmächtig geworden, weil die so schön war. Die war wirklich so schön.
weil das ganze Blut in den Penis gegangen ist, bist du auch immer ein bisschen.
Die musste da gar nichts rein in mein Blut reinführen. Also die war, ich glaube Narkoseärzte generell, das ist so ein abgründiger, wir haben ja schon öfter drüber geredet, ich glaube Narkoseärzte, die wissen auch, das sind auch welche, die den Drogen so ein bisschen drogenaffin, ab und zu. Ärzte sind schlau genug zu wissen, dass man niemals abhängig werden sollte, aber sind ab und zu, weiß man auch nicht, nee,
stimmt. Die sind reich genug, dass man es nicht sieht, wenn sie voll drauf sind, halt auch über Jahre.
Das stimmt wahrscheinlich, ja. Deswegen Narkosearzt Platz 3 bei mir.
Bei mir auf Platz 2 in den großen 5 Berufen, in denen viel gebumst wird, die Medien. Es ist eine Branche, mit der ich mich sehr gut auskenne.
Oh, dann tun wir das zusammen. Habe ich auch die Platz 2. Sorry, Jan, aber bei mir sind auch Platz 2 die Medien.
Ja. Das ist doch gar nicht so schlimm. Und zwar deswegen, weil Leute, die in den Medien arbeiten, erstmal sowieso mit so einem Grundzynismus, so einer Grundkälte ausgestattet sind. Es ist ein wahnsinnig anstrengender Beruf und man kommt sehr schnell, sehr oft mit narzisstischen und auf Äußerlichkeiten fixierten und nach Bestätigung suchenden Menschen in Kontakt. Und das ist eine ganz toxische Mischung. Mein Platz 1 ist so ein bisschen eine Unterfraktion von meinem Platz 2.
Ja, Platz 2. Ich will auch sagen, das sind auch die Medienleute, die ganze Tage arbeiten, die kein normales Leben führen, die suchen sich dann menschliche Wärme auch gerne mal bei der Weihnachtsfeier oder nach dem Dreh oder sonst was. Das kann gerne mal passieren.
Beim Dreh rumsitzen, da wird so viel gewartet, dass man in der Zeit meistens auf dumme Gedanken kommt. Und das ist in den Medien, ich habe schon so viele Beziehungen kommen und gehen sehen und so viele auch wahnsinnige, wo man erst Jahre später erfährt.
Vor allem bei deiner Produktion ist mir das aufgefallen, Jan. Das ist mir damals auch aufgefallen, wirklich bei der Bild- und
Tonfabrik. Es wird unglaublich viel geschlecht.
Ich bin reingekommen, das erste Mal, als wir Schulz und Böhmermann gemacht haben. Und es roch einfach nur nach Sex. Ich dachte, wird ja noch eine andere Sendung voraufgezeichnet. Was war hier los? War hier ein Casting? Es ist eine sehr sexuelle Produktion.
Ein Sexcasting,
genau. Und die sehen auch alle so aus, als wenn da jeder mit jedem schon mal was hatte. Was das Ganze aber auch natürlich sehr eng zusammen. Deswegen ist es ja auch so eine Erfolgsfirma, muss man ja sagen, die Bild- und Tonfabrik. Weil da wahrscheinlich auch schon viel Geschlechtsverkehr. Das ist so, die Medienleute. Wer ist denn Sonntag nachts um 2 nach dem, noch irgendwie hat noch Zeit für
ganz
dich?
Kurz. Ja. Leute, die bei uns nachts um 2 noch am Rechner hängen, das sind nun ausgerechnet nicht diejenigen, von denen ich behaupten würde, das sind die, die da am allermeisten an dieser Geschlechtsverkehr Angelegenheit mitmachen. Und ich habe auch das Gefühl, das ist vielleicht noch nur ein Vorurteil. Immer wenn ich so gerüchteweise höre, dass irgendwie Leute zusammen sind, dann sind das oft so Beziehungen, wo es dann heißt, ja, die sind aber schon seit 6 Jahren zusammen. Also wenn so ein Gerücht rauskommt, dass irgendeiner was mit irgendwem hatte. So Weihnachtsfeiergeschichten, das führt in unserer Firma eher dazu, dass wenn ich das mitbekomme, dass dann großflächig auch über Monate derjenige einfach gemobbt und fertig gemacht wird, weil er seinen Pimmel oder seine Scheide nicht im Griff hat. Und dann werden immer so spitze Bemerkungen gemacht und werden auch teilweise fließen die sogar in die Sendung ein. Deswegen hat das, glaube ich, eine relativ dicke disziplinierende Wirkung auf die Firma. Ich glaube nämlich, dass...
Aber was die hinter deinem Rücken machen, Jan? Du weißt doch gar nicht.
Meinst du, dass die hinter meinem Rücken viel rumvögeln?
Also
meinst
du das? Ich glaube schon, dass hinter deinem Rücken Sachen passieren, von denen du nichts weißt. Ich weiß aber auch nichts davon, weil ich noch viel weiter weg bin als du. Aber grundsätzlich im Medienbereich ist es nun mal so, dass man vielleicht noch lange, das schafft man so selten.
Über Redaktion hinaus, dass auch Leute miteinander zusammen sind. Hier Pitt Weyrich und Isabel Varell, der Regisseur von Wetten, dass und die große Isabel Varell sind zusammen.
Ja.
Einfach so. Und dann haben die sich ja irgendwann mal kennengelernt. Oder keine Ahnung, Johannes Bekerner verliebt sich in Lichtdubel. So eine 19-Jährige. Zack, zusammen.
Aber das passiert nun mal auch leider, weil du nun mal so viel mit diesen Menschen umgeben bist. Das ist ja bei Schauspielern genauso. Bei Schauspielern.
Das wäre mein Platz 1. Weil die nämlich auch noch auf dem Boden rumrollen. Mein Platz 1 der großen 5 Berufe, in dem viel gebumst wird. Schauspieler. Und bei Schauspielern ist es so, dass du wirklich nicht weißt, weil viele leben als Schauspieler 30 Jahre lang in Beziehungen, wo keiner so genau weiß, ob es echte Beziehungen sind oder ob man in so einer Schauspielschleife miteinander gefangen ist. Also sich gegenseitig quasi nur seine Schauspiel viel Seide zeigt und der echte Mensch eigentlich ganz woanders ist, am liebsten irgendwie raus aus dieser toxischen Beziehung würde, aber trotzdem ist man zusammen, weil man irgendwie so ein Schauspielereinverständnis hat, was man auch aus der Schauspielschule kennt, dass man jetzt irgendwie eine Beziehung hat. So, bei Schauspielern, die rollen auf dem Boden rum, es ist immer körperlich.
Da wird das berufliche gleich privat. Ja, genau, ja. Weil du krempelst dich um, das Innerste kommt nach außen, du zeigst dich nackt und dann nimmt jemand diese Impulse auf, diese Impulse verschmelzen zu einer großen Leidenschaft und 9 Monate später entsteht da so ein toller Typ wie Olli Schulz.
Ein Schauspieler raus. Hast du ein Schauspielerkind? Das allerletzte, was man haben möchte, ist ein Kind von 2 Schauspielern, was dann 2 Möglichkeiten hat, drogenabhängig oder auch Schauspieler werden und weitere Schauspielkinder zeugen.
Also,
das ist ein Teufelskreis.
Es ist,
mein Platz 1 Schauspieler, die Berufe, wo am meisten gebumst sind, weiß ich auch empirisch belegt aus meinem Freundeskreis. Ich kenne so viele Schauspieler, die so viel miteinander rumvögeln. Es ist aber eine Untergruppierung von Medien. Sorry, dass ich da...
Bist du da neidisch, wenn du das so siehst, wenn du dir vorstellst, wie...
Ja, ich bin sehr neidisch, weil ich weiß, ich kriege es einfach sozial nicht hin. Ich bin auch zu faul dafür, haben wir auch schon besprochen.
Ja.
Ich bin leider einfach in... es gab mal so eine Zeit, wo ich gedacht habe, wow, es ist unglaublich, was hier alles gibt, diese Medienwelt. Und dann habe ich aber relativ schnell gemerkt, nee, ich bin erstens zu faul und bin totaler Sozialspongo und kriege das einfach nicht hin.
Ja, das ist mir zu viel Aufwand. Ja, ich kann dir sagen, mit 46 Jahren, ich bin auch komplett zu faul für so eine Aktion.
Bilder an Frau Schmidt schicken.
Ja, da müsste also schon wirklich ein Bigseller kommen, wie jetzt irgendwie
so Adele.
Adele, why not? Adele ist, glaube ich, eine coole Frau. Also wenn Adele sich fragen würde, ob sie ein Date hat oder irgend mit mir, ich wäre der Letzte, der da jetzt, also sie müsste natürlich nach Berlin kommen. Ich würde ja, Flug müsste sich selber buchen. Und aber das würden wir auf alle Fälle nicht.
Flug muss ich sich selber.
Und dann schön ins KDW mit Adele. Würde ich dann machen.
Der Mayor introduce you to Mr. Wovereit. This is the Bürgermeister of Berlin.
He was a big
Mr.
star.
Mr. Wovereit, Adele, Mr. Wovereit. Anybody want some Scampis here? Tiger Scampis?
Absolut, also ganz ehrlich, mein Platz 1, kommen wir zu meinem Platz 1 mal ganz kurz, ja. Dann haben wir die großen 5. Viele fragen sich jetzt bestimmt, wo bleibt denn der Handwerker? Ich glaube, das ist ein urbaner Mythos, dass die Ehefrau zu Hause ist. Ach, können Sie mich jetzt, nachdem Sie hier mal ganz kurz die Fliesen verlegt haben, mich auch nochmal flachlegen? Ich glaube da nicht dran.
Ich habe eine Geschichte gehört, hat mir einer geschrieben, und zwar nicht Handwerker, sondern Schornsteinfeger, der regelmäßig auf einer Art Vertrauensbasis wiederkehrende, aber auch nicht zu oft wiederkehrende Handwerker, der auch weiß, wie die sozialen Verhältnisse im Haus sind. Schornsteinfeger beim ersten Mal Heizung kontrollieren, nicht so schlimm. Beim zweiten Mal macht man sich schöne Augen. Beim dritten Mal freut man sich schon drauf, dass er kommt. Beim vierten Mal wird gefickt auf der Weiland-Therme. Dann weißt du auch genau, es gibt hundertprozentig gibt's einen Film mit Götz George, wo der den Schornsteinfeger
der Feger.
Spielt. Und Christine Neubauer spielt irgendwie die schöne Hausfrau. Und einmal im Jahr, und immer wenn der Schornsteinfeger kommt, dann wird mal einmal ordentlich der Kamin durchgefegt.
Ja.
Und das dauert 4-5 Jahre und dann kommt er immer wieder. Ja, der Schornsteinfeger.
Das ist auch im Namen schon drin.
Aber ganz
fegen, fegen, ficken, fegen, 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 fegen.
Aber das ist auch schon wieder so eine sexistische Behauptung, dass die männlichen... Gibt es denn auch weibliche Handwerkerberufe, wo die Frau vorbeikommt und den Ehemann, der zu Hause jetzt natürlich auch den Beruf der Frau übernommen hat, nämlich mit den Kindern zu Hause ist, oder den Haushalt einfach macht, dass der flachgelegt wird? Oder ist es immer nur der männliche, maskuline Handwerker, der völlig verschwitzt irgendwie aus dem Schacht kommt oder vor der Tür steht?
Im selben Maß, wie es Männer gibt, die zu Hause bleiben, wird es Frauen geben, die Schornsteinfeger werden, und es wird sich im Laufe der Zeit drehen. Aber Schornsteinfeger
Ich freue mich so sehr drauf, wenn die Emanzipation so weit fortgeschritten ist, dass weibliche Handwerker vor der Tür stehen und mit mir schlafen wollen. Ich freue mich da jetzt schon drauf. Ich hoffe, das dauert immer allzu lange, weil ich bin 46 und meine biologische Uhr tickt.
Aber wenn wir das geschafft haben, wenn wir endlich diesen Sexismus, dass die Handwerkermänner immer die Frauen, die Ehefrauen, wenn wir das endlich geschafft haben, dann ist mein Kampf auch als Mann für die Frauenbewegung, ne? Wenn die weiblichen Handwerkerinnen kommen und mich flachlegen, dann weiß ich, es ist Gleichberechtigung auf der Welt.
Und damit die Schornsteinfeger sich da draußen jetzt nicht allzu geil finden, muss ich mal ganz kurz, ich wechsle mal ganz kurz rein in die Handwerkersprache bei uns, weil wir sagen auf dem Bau sagen wir Schornsteinfeger sind faule Klempner.
Faule Klempner.
Schornsteinfeger ist nichts anderes als ein fauler Klempner. Merkt euch das mal bitte. der nicht mehr richtig in die Rohre ran muss, der macht nur einmal kurz Heizung ab.
Und sieht schmutzig Bescheide. Aus. Und es ist so einfach, schmutzig zu werden, weil du ja da einfach nur, du musst ja einfach nur so ein bisschen Kohle anfassen. Du bist ja schon schmutzig.
Und ganz ehrlich, liebe Bezirksschornsteinfegermeister, die Scheißarbeit, mal so einen Kamin richtig durchzufegen oder aufs Dach zu gehen, das gebt ihr doch eh euren Gesellen. Ihr geht, kommt da schön einmal jeden Tag, Zwangskontrolle von Heizungen. Faule Klempner. Schornsteinfeger sind nur faule Klempner. Liebe Klempner, ich bin auf eurer Seite. Ihr habt die Hände in der Scheiße. Und die Schornsteinfeger und haben ihre Bezirke, haben ihre Bezirke zugewiesen bekommen und kriegen Geld ohne Ende und müssen nicht viel machen. Schornsteinfeger, dafür habt ihr das rumgefickelt. So, the circle of life, the balance. Karma, 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 Chameleon. Hast du noch einen?
Ja, ich hab noch mal Hilfe.
Bin auch gespannt.
Mein Platz 1 der Berufe, wo am meisten Geschlechtsverkehr ausgeübt wird, ist, glaube ich, Pornostars. Ich glaube, in der Erotikbranche, die ficken am meisten. Ich glaube, dass da wirklich eine Menge los ist. Vorm Dreh, nach dem Dreh und während des Drehs. Deswegen ist das eigentlich mein Platz 1, weil der Gag natürlich zu flach ist. Ich habe vor 6 Jahren, bin ich mit der Queen Mary 2 nach Norwegen, weißt du? Habe ich doch mal erzählt, dass ich diesen...
Deine damalige Freundin Queen Mary.
Meine Queen Mary. Ich bin auf diesem See, wie nennt man das nochmal? Ich habe eine sogenannte Kreuzfahrt gemacht. Und ich glaube, auf Kreuzfahrtschiffen, da gibt es nämlich einen großen, 50% des Schiffes ist für die Besatzung, weil es sind 70% Gäste und 30% Besatzung meistens auf dem Schiff. Und ich bin denen mal so hinterhergelaufen. Die haben eigene Bars, die haben eigene Discos, vor allem auf der Queen Mary 2, eines der größten Passagierschiffe der Welt. Und da habe ich gesehen, wie da auch gerne mal die Barfrau mit dem DJ oder dem Musiker. Ich glaube, auf dem Kreuzfahrtschiff, da, wo du nicht hin darfst, da geht's richtig rund. Und ich glaube, du bist ja 2 Monate, 3 Monate, manchmal auch ein ganzes Jahr, weil die machen ja so eine Weltreise unterwegs mit deinen Arbeitskollegen. Und dieser hohe Wellengang, wenn das Schiff wackelt, das kommt nicht nur vom Wellengang, wie gesagt, das kommt auch davon, dass die da eine Menge Gas geben. Und die sehen geil aus, die sind geil drauf. Das sind junge Leute, die da gefangen sind auf dem Schiff. Die wollen was erleben, die wollen nicht, dass die Jugend spurlos an ihnen vorbeizieht. Und deswegen wird da viel Geschlechtsverkehr gemacht. Mein Platz 1 immer noch, nicht nur immer noch, sondern ist auf alle Fälle auf dem Kreuzfahrtschiff, die Besatzung. Ja. Da geht's richtig.
Und wenn ihr wollt, dass der Beruf des Podcast-Moderators auch eines Tages
unter den Top 5 kommt, dann meldet euch.
Das waren die großen 5.
Die großen 5. Definiert von Böhmermann und Schulz.
Super. Endlich haben wir es gemacht. Vielen Dank, dass ihr so lange gewartet habt und Geduld gehabt habt.
Das war wirklich eine schwere Geburt. Olli, du alte Schwade, jetzt ist langsam mal Schluss. Morgen um 10 Uhr machen die Kassen auf bei Eventim. Dann gibt's die Tickets. Ich poste das auch nochmal online, damit alle Zeit haben, sich vorzubereiten. Und dann sehen wir uns in Fegesack hoffentlich.
Ja.
Auf dem Weihnachtsmarkt, Schmalzkuchen essen. Ich mache in den nächsten Wochen so ein bisschen Fegesack-Sightseeing, damit ihr auch wisst, welche Hotspots ihr auf jeden Fall nicht verpassen dürft.
Bist du vorher schon da?
Ich werde auf jeden Fall einen Tag schon vorher da sein, um meine Verwandtschaft zu instruieren, welchen Leuten sie wie das Geld aus der Tasche ziehen soll. Weil, was du vielleicht nicht weißt, ich bin natürlich auch kriminalitätsmäßig gut vernetzt.
Natürlich.
Viele Taschendiebe, die in Fegesack rumlaufen, die halbe Kriminalität, die da rumläuft, ist irgendwie auf eine Art mit mir verwandt oder zumindest gut bekannt.
Und machen wir noch einen kleinen privaten Sightseeing-Trip, so zeigst du mir auch
können
noch
wir
mal
gerne was? Ich kann dir gerne was zeigen, auf jeden Fall, und dann können wir mal ein paar Verwandte besuchen und irgendwie mal zeige ich dir den Ort, an dem ich meinen ersten Kuss bekommen habe von meinem damaligen Schwimmlehrer alles so emotionsbeladene Orte. Und wir machen in den nächsten Wochen noch ein bisschen Sightseeing und ich erkläre euch die besten Hotspots. Vielleicht male ich auch eine Karte. Ich habe überlegt, so eine Karte als PDF anzubieten, damit Leute einfach sowas mitnehmen können, weil wenn sie am Bahnhof Fegesack ausgespuckt werden vom Regionalexpress, vom Metronom, vom Regionalexpress, von der Nordwestbahn so, dass sie dann wissen, was sie machen müssen, wohin sie gehen sollen. Und wir haben eine wunderschöne maritime Meile, der graue Esel, ein toller Spielplatz, wir haben Kaufland, Groner Düne,
wo man echt... Ja, echt hör mal auf, das viel zu viel. Das ist
nach
viel zu
allen
viel.
Regeln der Kunst abgezogen wird, so richtig wie früher. In den 70er Jahren wird man da abgezogen, so richtig mit Gewalt, echter Gewalt, aber auch auf eine Art Respekt. Weil es wird nicht getreten, wenn jemand am Boden liegt, wenn es nicht unbedingt sein muss.
Wie werde ich als Hamburger da empfangen werden? Das ist auch noch eine große Frage. Ich überlege, ob ich einen Tag vorher mir noch ein bisschen Energie in Hamburg hole und dann noch ein kleines spontanes Akustikkonzert spiele. Das ist so eine kleine Idee, die ich gerade habe, auf dem Weg nach Bremen, weil ich auch ein bisschen Angst habe. Wir sind ja nun mal irgendwie, als Hamburger wächst du in Bremen immer wie so ein Städter. Also wie
nicht in Fegesack. Fegesack wird dir, ich glaube, es wird dir gut gefallen. Ich glaube, das wird dir echt gut gefallen. Ach, sprechen wir in den nächsten Wochen drüber. Das war Fest und Flauschig diese Woche, eine Sendung wie ein Autounfall. Und du, das hat richtig Spaß gemacht, ja, heute, ehrlich.
Ich hatte erstaunlich richtig gute Laune. Fun. Das kann entweder am Alkohol liegen oder weil wir uns nur noch einmal die Woche sprechen. Auf alle Fälle war das eine schöne Sendung mit dir.
Ja. Wir sollten nächstes Jahr so eine Feedback-Kultur einführen hier in der Sendung, dass wir uns hier auch mal loben. Du, und das wirklich super, war super heute mit dir. Ich fand dich echt gut.
Ich fand dich heute auch richtig gut. Du warst richtig dabei. Als wenn sich so ein Schalter im Kopf umgelegt hat bei dir. Weißt du, du bist so richtig jetzt, als wenn sich so ein Schalter umgelegt hat.
Ja, du bist wie so eine, das ist wie, bist echt wie auf eine Art wie so, eine, wie so ein Freund. Nur noch wichtiger, weil wenn wir nicht, dann würden wir keiner mehr da. Dann ist ja keiner mehr da. Das ist kein Podcast. Ja.
Also,
das war's für diese Woche.
Kommt gut lang. Und wenn ihr jetzt gerade irgendwie noch dabei seid, hier Workout oder so, dann legt jetzt noch eine gute Platte auf und so. Macht weiter, hört den Podcast nochmal von vorne. Vielen Dank fürs Zuhören.
Oder rückwärts, wir haben ein paar satanische Botschaften versteckt. Bei Minute 53 und bei Minute 1 Stunde und 5. Und einfach so ein paar Botschaften an euch für den Dschihad. Ja, Spaß, Dschihad.
Der Spaß, Spaß Dschihad. Dschihad.
Und jetzt ich begrüße an dieser Stelle jetzt, wo das Wort gefallen ist, auch alle Zuhörer in den Geheimdiensten überall auf der Welt. Endlich mal neue Hörergruppen erschließen. Tschüss, bis nächste Woche.
Bye, bye.